dem Airport Hilton. Wir haben hier beste Stimmung. Es gibt auch viel zu besprechen in der Fußball-Bundesliga. Manche Themen bleiben uns über die Wochen erhalten, zum Beispiel der BVB. Denn die Schwarz-Gelben, die taumeln weiter. Zu 10, 2-0 in Führung am Ende, dann doch nur ein Punkt zu Hause unter Interimstrainer Mike Thünberg, der jetzt ja auch dann das Champions-League-Spiel kommende Woche leiten wird. Der Befreiungsschlag aber bleibt aus. Der BVB weiter auf der Suche nach Erfolg. Wir wollen mal schauen, woran liegt's, dass der sich in dieser Saison einfach nicht einstellen will. Bei Leverkusen ist das Bild ein bisschen anders. Die stehen besser da, die haben super gespielt, vor allem einer, Florian Wirtz, gestern mit einer echten Gala-Leistung. Aber sie sind nicht mehr so effizient wie in der Double-Saison. Und am Ende dann eben nur ein Punkt in Leipzig. Führung verspielt, Wirtz überragt, aber BVB siegt nicht. Und das bedeutet, da die Bayern ja weiter punkten und auch siegen und auch Kane wieder aus dem Spiel heraus trifft, nicht nur vom Elfmeterpunkt. Die Bayern siegen in Freiburg, holen sich 3 Punkte und der Abstand wächst. FC Bayern setzt sich oben ab. Das sind 6 Punkte Vorsprung jetzt auf Bayern 04 Leverkusen. Ich freue mich sehr auf unseren ersten Gast. Er ist der Sportvorstand des SC Freiburg, hätte gestern sicher gerne was mitgenommen. Er ist hier in München bei uns, Jochen Seyer. Herzlich willkommen. Jede Woche am Start. Wir waren uns gerade ein bisschen unschlüssig, ob Faust oder Hand. Jochen ist ein bisschen angeschlagen, aber ja. Respekt, trotzdem hier nach München gekommen zu sein. Ja, diese Saison, die erste nach Christian Streich, 8 Siege, 8 Niederlagen. Wie fällt so ein Zwischenfazit jetzt zu Beginn Rückrunde aus?
Also grundsätzlich positiv. Klar haben wir aktuell nicht die leichteste Phase jetzt in den letzten 3 Spielen, aber bis dahin auch die Gesamtpunktanzahl, die Art und Weise, wie wir auftreten, wie wir auch sozusagen in der neuen Konstellation in die Saison reingekommen sind, ist wunderbar, finde ich dann, weil Christian für uns ja schon ein sehr starker Trainer war, 12,5 Jahre lang, und Julian macht es ganz hervorragend mit seinem Team.
Und was da so noch alles dranhängt, vielleicht Generationswechsel in der Mannschaft und wie man sich so die Zukunft vorstellt, besprechen wir mit Jochen Seyer in dieser Sendung und mit dieser Runde. Ich begrüße recht herzlich Yannick Erkenbrecher von Sky. Der Kollege ist heute hier. Außerdem Alfred Draxler wieder in der Runde. Herzlich willkommen, Alfred. Mein Kollege Martin Quast ist hier. Schönen guten Morgen, Martin.
Guten Morgen.
Und auch er startet wieder in den Doppelpass 2025. Stefan Effenberg. Ja, wir starten ja immer, und das kennen Sie, meine Damen und Herren, mit der Frage der Woche. Und die hat heute Ruth Hofmann. Schönen guten Morgen, Ruth.
Wunderschönen guten Morgen. Hallo zusammen.
Nee, bleib noch da.
Dankeschön. Ja, wir schauen auf den BVB. Spiel 1 nach Nuri Sahin. Der bisherige U19-Trainer Mike Thülberg ist ja gerade im Amt, interimsmäßig. Und der hat auf der Pressekonferenz so viel Energie und Siegeswillen verstrahlt. Da hat man das Gefühl gehabt, also jetzt gehen die Spieler wirklich mit dem Messer zwischen den Zähnen auf den Platz. Am Ende, ja, der erste Punkt in 2025, aber es war nicht der erhoffte Befreiungsschlag. War in Unterzahl natürlich nicht ganz so leicht, aber es ist die erhoffte Wende nach dem Sahin aus dann auch ausgeblieben. Und die Fans sind sich ziemlich sicher auf der Dortmunder Süd, die sagen, man muss woanders ansetzen, die Elefanten im Raum ansprechen. Die Probleme stehen nicht an der Seitenlinie. Was sagen denn Sie, liebe Zuschauer? Unsere Frage der Woche, wer ist schuld an der BVB-Krise? Ist es also die BVB-Führung, die nicht wie eine Einheit wirkt? Oder ist es die Mannschaft, weil die einfach nicht gut genug ist? Oder ist es dann doch Nuri Sahin gewesen? Denn Dortmund ist zu groß für einen unerfahrenen Trainer. Also spannende Frage. Was sagen Sie? Wir freuen uns auf Ihre Meinungen. Dankeschön.
01379 011 011. Die Telefonnummer, lassen Sie Ihre Meinung da. Und wir schauen auf dieses Spiel, das BVB zu Hause gegen Bremen.
Auch der Neue bringt nicht die Wende. Der BVB bleibt unter Interimstrainer Tullberg im Jahr 2025 sieglos. Und 4 Tage vorher wurde das, was alle Spatzen längst von den Dächern pfiffen, endlich auch den Bossen klar. Das Experiment mit Şahin ist gescheitert. Seine Bilanz nach 7 Monaten, aus im Pokal, abgeschlagen in der Liga und am Ende auch nicht mehr überzeugend genug in der Champions League. Trotzdem, Şahin ist bestimmt nicht der Alleinschuldige. Auch die Bosse haben einen großen Anteil an der aktuellen Krise. Keiner weiß, wer wirklich den Hut auf hat. Viele Häuptlinge, undurchsichtige Hierarchien, Kompetenzgerangel und echte Fehler bei der Kaderzusammenstellung. Viele Spitzenverdiener doch. Beim BVB steht auch viel Durchschnitt auf dem Platz. Eine Herausforderung für jeden Trainer. Mike Tullberg wirkt zwar wild entschlossen und darf auch noch ein Champions-League-Spiel machen, doch nach Şahin und Terzic setzen die Bosse wahrscheinlich kein 3. Mal auf eine interne Lösung ohne Bundesliga-Erfahrung. Dortmund sucht aktuell eher nach einem alten Hasen. Vielleicht nicht ganz so alt wie der 71-jährige Manuel Pellegrini, aber vielleicht ein stattlicher Mit-50er wie Niko Kovac, Roger Schmidt oder Urs Fischer. Und wenn es einer mit Stallgeruch sein muss, dann hätte er sehr gute Karten. Matthias Sammer wäre wohl die Wunschlösung der Fans. Aber vielleicht nicht seine eigene Wunschlösung. Und was die Bosse wollen, ist ohnehin völlig undurchsichtig. Und welcher Trainer ist überhaupt bereit, sich dieses Durcheinander der ungeklärten Hierarchien anzutun? Wir meinen daher, der BVB sollte zuallererst Ordnung in der Führung schaffen.
Alfred, glaubst du, dass das der richtige Weg wäre, erstmal zu gucken, diese dieses Kompetenzgerangel oder diese ungeklärten Dinge zu beenden und dann?
Die Frage ist ja wie, dann müsste man ja jetzt diese Führung austauschen und eine neue dahinsetzen. Ich glaube nicht, dass das im Moment geht, die sind ja gerade erst teilweise kurz im Amt, aber das Problem liegt da schon, das ist meine Meinung, also das Wort, was gerade gefallen ist, ich habe ja schon sehr früh gesagt, mir ist das da zu viel Stallgeruch und zu viel Stallgeruch kann auch irgendwann mal anfangen zu müffeln, die haben ja alle noch miteinander gespielt, Matthias Sammer hat alle trainiert. Und mit Juri Şahin war einer, der hat auch noch mit denen gespielt. Also da kommt vielleicht zu wenig Reibung, zu wenig Mut, mal unangenehme Entscheidungen zu treffen. Aki Watzke hat den Verein über Jahrzehnte, glaube ich, sehr gut geführt. Jetzt macht es Lars Ricken, der in meinen Augen einen katastrophalen Lauf hat. Also man muss nur auf die Tabelle gucken, Platz 10 oder 11, im Pokal raus, in der Champions League jetzt abgebaut. Man muss diejenigen, die jetzt das Sagen haben, nach Watzke schon mal fragen, was sie da eigentlich gemacht haben. Und wenn man dann zu der Entscheidung kommt, dass da Fehler gemacht wurden, dann ich hätte zum Beispiel mit Juri Şahin nicht nochmal einen Dortmunder Jungen dahingesetzt, sondern eher einen Impuls von draußen gut gefunden. Dann muss man in der Tat irgendwann mal sagen, sind wir richtig aufgestellt und an gewissen Positionen vielleicht nochmal nachjustieren.
Stefan, was ist deine Meinung? Wo und wie kommen die aus dieser Misere raus?
Ich glaube, in dem Bericht haben wir gerade gehört, Führung. Ja. Die Führung fängt ja im Trainerteam an. Ich glaube, das ist die alles entscheidende Frage. Wen installieren sie jetzt wirklich als neuen Trainer? Und wer wird derjenige, der das Team auch über den Sommer hinweg führt? Ich glaube, das ist erstmal entscheidend. Die andere Führung, das, was Alfred ja gesagt hat, die wurde ja erst neu zusammengesetzt. Sebastian Kehl hat den Vertrag verlängert. Also da kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es irgendwelche Veränderungen gibt. Aber ich glaube, dass sie einen Trainer brauchen, der da wieder Disziplin reinbringt. Und deswegen sage ich auch direkt, den Namen wäre eigentlich Niko Kovac die richtige Lösung, der auch relativ schnell erkennt, und das hat er in der Vergangenheit gezeigt, in Wolfsburg oder auch in Frankfurt, wie muss ich einen Kader zusammensetzen, der auch erfolgreich und auch richtig guten Fußball spielt. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass Niko Kovac Trainer wird in Dortmund.
Ist das realistisch aus deiner Sicht, Yannick, dass Niko das macht? Also jetzt erstmal übergangsweise oder wie stellt man sich das vor?
Ich denke schon, du musst natürlich Niko auch was anbieten und sagen, wenn du jetzt in diesen 5 Monaten so performst, wie wir uns das vorstellen, die Mannschaft eine Entwicklung macht, wir hoffentlich noch irgendwie Richtung Champions League und zumindest internationale Plätze uns vorrobben, dann hat er ja sicher eine Chance, dann auch im Sommer weiterzumachen. Ich glaube, auch der BVB braucht jetzt einen erfahrenen Trainer. Du brauchst jetzt einen Antischein, einen Antiterzic, jemand, der genau weiß, wie er in der Situation jetzt mit der Mannschaft umzugehen hat. Ich glaube, Führungsebene ist ein Thema, das musst du perspektivisch für den Sommer angehen. Aber jetzt braucht die Mannschaft ganz schnell auch, ich sag mal, eine harte Hand, eine strenge Hand. Die Spieler dürfen auch wieder Respekt vorm Trainer haben. Es muss eine gewisse Autorität da sein.
Spielt er denn Dortmund-Fußball? Ist das, passt das?
Der eine Linie vorgibt. Ich glaube, dass Nico eigentlich immer, ich sag mal, relativ einfachen Fußball hat spielen lassen. Also eigentlich aus einer klaren Viererkette, meistens mit eigentlich sehr geordnetem und disziplinierten Fußball. Ich glaube, dass das eine Handschrift sein könnte, die Dortmund im Moment sehr gut zu Gesicht stünde. Und es geht ja jetzt darum, wirklich ganz schnell Lösungen zu finden. Mhm. Und ganz schnell, ich meine, der BVB ist Elfter. Wir sprechen wirklich über untere Tabellenhälfte. Da gehört Dortmund nicht hin. Und es gab in der Vergangenheit ja auch immer wieder Spieler, die gesagt haben, ich würde eigentlich gern da spielen, ich sehe mich eher da, warum spielen wir nicht Dreierkette, warum machen wir nicht dies oder jenes? Und ich glaube, wenn ein Spieler sagt, ich mag den Trainer, ich fühle mich super wohl, wir trainieren toll, der Trainer ist super nett, das darf dem BVB jetzt nicht passieren. Es muss jetzt jemand geben, der wirklich voll durchgreift und der jetzt maximalen Erfolg aus dieser Mannschaft rausholt, weil ich finde den Kader nicht so schlecht, ehrlicherweise.
Nein.
Ich zitiere Lothar Matthäus, der vor der Saison gesagt hat, das war eine Eins mit Sternchen. Die Zusammenstellung dieses Kaders mit den ganzen Transfers. Deswegen, ich glaube, steckt Perspektive drin und du musst jetzt erstmal den richtigen Trainer für diese Truppe finden und das ganz zügig.
Der Kader hat ja auf jeden Fall was, überhaupt keine Frage. Die standen vor anderthalb Jahren haben sie um die Meisterschaft mitgespielt, am letzten Spieltag verloren. Vor 6, 7 Monaten standen sie im Champions League-Finale.
Aber du erkennst also ja einige nicht wieder.
Aber trotzdem, du siehst ja dann an der Qualität des Kaders, dass sie es auf Strecke hinkriegen, sonst stehst du nicht im Champions League-Finale und sie standen dort verdient übrigens. Dann hast du neu dazugekauft, du hast einen Gerassi dazu bekommen, du hast einen Groß dazu bekommen, du hast einen Anton, alles gestandene, erfahrene Spieler, die es auch bewiesen haben. Und deswegen ist ja die Krux dabei, warum funktioniert das nicht? Und dann muss man Nuri Sahin doch eine Teilschuld mit anheften, weil er am Anfang der Saison, wo es eben diese Verletzungsserie noch nicht gab, eben viel, extrem viel rotiert hat. Ein Sabitzer von seiner Position weg, ein Pascal Groß auf rechts geschoben. Also viel Dinge gemacht, wo sich die Spieler eben nicht wohlgefühlt haben. Und das hat im Endeffekt dazu geführt, dass sie nicht auf Strecke erfolgreichen Fußball gespielt haben.
Alfred, du wolltest gerade.
Ja, ich wollte mal dazwischen. Also ich frage mich eben, und gerade bei der Trainerfrage, warum dauert das denn jetzt so lange?
Ja.
Also ich meine, der Nuri Sahin hat gewackelt wochenlang. Und jetzt bin ich wieder bei Lars Ricken. Da muss ich doch schon mal ein paar Telefonate führen und sagen, er kennt ja die Leute alle. Mhm. Sagen, du, wenn es mal so weit ist, bist du bereit. Aber jetzt tun sie ja so, als fänden sie bei null anderen Trainer zu suchen.
Aber vielleicht sind sie sich auch nicht einig.
Das kann natürlich sein, also sie suchen angeblich auch einen nur noch bis Saisonende, haben wir gerade auch gehört. Für 4 Monate, um dann einen richtigen Trainer. Aber Niko Kovac kriegst du nicht für 4 Monate. Und wenn er das täte, wäre ich enttäuscht von ihm.
Und du musst ja noch, also musst ja noch bedenken, Dortmund spielt ja noch diese Club-WM. Das heißt, die Saison geht eigentlich, wenn sie da lange drin bleiben, bis Anfang, Mitte Juli. Und wenn du dann sozusagen raus bist und einen neuen Club suchst, dann ist eigentlich zu spät, weil alle anderen sind schon in der Vorbereitung, oder Jochen?
Ja, sicherlich eine schwierige Gesamtkonstellation. Das macht es nochmal deutlich schwieriger mit Club-WM und Übergängen und so weiter. Aber ja, ich blicke natürlich als Vereinsverantwortlicher drauf, würde mich da auch zurückhalten, eine Analyse vom BVB vorzunehmen. Das steht mir auch nicht zu. Aber klar, wenn man drauf blickt, nicht ganz einfach.
Ich bin trotzdem ein bisschen anderer Meinung als du, Alfred, dass dann nicht der Lars Rickens Telefon in die Hand nimmt und querbeet erstmal durchruft, um einen neuen Trainer zu suchen. Ich finde, das Wort Loyalität in dem Fall sollte auch mal an der Stelle gewürdigt werden. Man hat ihm nochmal eine Chance gegeben. Aki Watzke hat zu Jahresbeginn noch gesagt, er ist sich ganz, ganz sicher, dass man mit Nuri Sahin zu 100% noch Erfolg haben wird. Das mag jetzt eine Fehleinschätzung sein, aber wenn ein Verein erstmal zu einem Junge aus dem eigenen Stall, der in einer Situation kam, die für ihn dann natürlich auch neu war. Wenn der Verein erstmal sehr lange, sehr loyal zu ihm steht, dann finde ich das eigentlich erstmal was Positives. Und nicht, dass da, ich glaube, so läuft das auch nicht, dass man da alle Trainer erstmal rund ruft. Falls wir verlieren, komm du doch mal. Also aber, ich finde das eigentlich ein ehrliches Zeichen von Borussia Dortmund.
Aber jetzt mal realistisch gesehen. Das war die Niederlage in Bologna. Das war jetzt das Spiel
Niederlage gegen Frankfurt, Niederlage gegen Kiel.
Also wenn der BVB 100% überzeugt wäre, dass Niko Kovac der neue Trainer werden soll, dann wäre er doch schon da.
Ja, deswegen, also ich glaube nicht, dass Sie zu 100% davon überzeugt sind. Ich gebe dir völlig recht, Stallgeruch muss auch mal vorbei sein. Hast du schön formuliert eben mit dem Mief. Da muss ein externer Reiz einfach mal rein. Und das kriegst du natürlich vor allem mit einem erfahrenen Mann. Ein Greenhorn erneut wird nicht funktionieren. Das funktioniert bei anderen Vereinen. Da werden wir nachher natürlich intensiv drauf kommen.
Aber Niko Kovac ist doch kein Greenhorn.
Nein, nein. Deswegen sage ich, es muss ein Erfahrener her. Nur ob er sich das antut für eine kurze Zeit, glaube ich auch nicht. Und wenn du perspektivisch an dich selbst denkst, dann musst du dir natürlich auch Fragen stellen. Sammer, Meslintat, Ricken, Kehl, Watzke. Wer braucht das als Trainer? Wir haben ja jetzt, das ist jetzt der 9. Trainer, der seit Jürgen Klopp kommt, der 9. Und das ist mit Sicherheit nicht, die Fans haben ja ein gutes Gespür, was sie da als Plakat aufgehängt haben. Das Problem steht nicht an der Seitenlinie, sondern sind die Elefanten im Raum. Und Elefanten im Porzellanladen, das wissen wir alle, zahle ich auch gerne.
Ja, aber also, ich wollte gerade sagen.
Also die Formulierung. Aber wenn ich das noch eins dazu sagen kann. Das Problem hätte ich auch gerne, wenn ich in 9 Jahren mit diesen vielen Trainern 7-mal Vizemeister werde. Das Problem hätten andere sehr gerne, glaube ich.
Ja, und es gab ja Trainer, die durchaus erfolgreich waren. Das ist ja nicht,
also was beim BVB immer auffällt, wir reden immer noch von Jürgen Klopp. Also es ist immer die Zeitrechnung nach Jürgen Klopp. Das war 2015, wir sind 2025. Also irgendwann muss das ja auch mal zu Ende sein. Ne? Dass wir immer sagen, es sind jetzt 9 Trainer nach Jürgen Klopp. Hat jetzt das nicht
funktioniert
nach
Jürgen Klopp? Da würde uns Jochen Seier später erklären, aber das sind geht doch nach so einer Trainer-Ikone. Irgendwie.
Aber das sind doch Symptome ohne Ende. Ich meine, der Trainer vorher war 7 Jahre da und dann kommen in 9,5 Jahren 9 Trainer. Also stimmt ja etwas von der Arbeitsweise im Verein. Da wirst du ja richtig drauf gestoßen. Stimmt ja was nicht, dass man permanent was Neues versucht, um wieder an alte Erfolge ranzugehen. Und das geht halt nicht.
Martin, ich will die Runde noch mal ein bisschen erweitern um unseren Reporterkollegen Olli Müller, der in Dortmund uns jetzt zugeschaltet ist. Olli, erstmal schönen guten Morgen aus München. Grüße dich.
Ja, schönen guten Morgen aus Dortmund.
Du hast uns natürlich zugehört. Du bist am Trainingsgelände, wenn ich das richtig sehe. Wie ist denn so deine Einschätzung? Ja. Macht man jetzt Spiel für Spiel irgendwie eine neue Ansage, wie das weitergeht mit Thülberg? Oder gibt es auch Stimmen im Verein, die sagen, komm, wir gehen jetzt nochmal all in, wir riskieren das nochmal mit unserem U19-Trainer, wir machen jetzt die Saison mit dem zu Ende. Was ist deine Einschätzung?
Also ich glaube, dass sie zunächst mal ziemlich erleichtert sind, dass diese Interimslösung mit Mike Thülberg zu funktionieren scheint. Das Spiel gegen Bremen war ja kaum abgepfiffen. Da hat Lars Ricken schon verkündet, okay, er kriegt dann jetzt auch noch das Spiel gegen Shakhtar Donetsk in der Champions League, weil das verschafft ihnen natürlich Zeit für eine Trainersuche, die, so schätze ich das zumindest ein, sich als etwas kompliziert darstellt, weil es einerseits natürlich die Vorstellung gibt, wir brauchen jetzt tatsächlich jemanden mit einer gestandenen Autorität, der die Liga auch kennt, der die Mannschaft tatsächlich wieder in die Spur bringen kann. Da wären wir natürlich bei Niko Kovac. Der soll nach wie vor auch nach meinen Erkenntnissen der aussichtsreichste Kandidat sein. Aber es gibt natürlich auch Überlegungen, wie wollen wir uns langfristig aufstellen. Bei Niko Kovac ist natürlich jemand, der jetzt, finde ich, nicht unbedingt für den Fußball steht, der den Dortmundern, den Verantwortlichen hier vorschwebt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass man da liebäugelt, vielleicht im kommenden Sommer mal vorzufühlen, wie sieht's denn bei Sebastian Hoeneß in Stuttgart aus, der soll ja eine Ausstiegsklausel haben. Oder wie sieht's mit Roger Schmidt aus, der vielleicht fußballerisch etwas besser passen würde. Aber das Ganze ist natürlich etwas heikel, weil du brauchst jetzt dringend jemanden, wenn du tatsächlich noch eine Aufholjagd in Richtung Champions League-Spitze starten willst. Und tatsächlich habe ich auch Zweifel, ob Niko Kovac sich das hier antun würde, wenn er wüsste, er wäre nur ein Trainer auf Zeit.
Olli, ich komme gleich wieder zurück zu dir. Ja, Stefan, ist das wahrscheinlich das Problem, vor dem Sie gerade stehen? Sagen wir mal, die Wunschkandidaten sind andere als Niko Kovac. Den könnte ich jetzt kriegen, aber der will nicht jetzt nur bis zum Sommer machen. Ist das die Zwickmühle vielleicht, in der sich der BVB oder die Entscheider beim BVB befinden?
Ich glaube schon, dass Niko Kovac mit ein Wunschkandidat ist. Mhm. Nur ich glaube, und du hast ja vorhin gesagt, warum dauert es so lange, wenn es so wäre, dann hätte er doch schon unterschrieben. Ich glaube schon, dass Niko Kovac auch Forderungen hat und auch völlig zu Recht, weil er in der Bundesliga schon bewiesen hat, was er drauf hat. Und ich finde schon, dass er auch mit Frankfurt einen richtig guten Fußball gespielt hat. Und von daher spricht eigentlich überhaupt nichts dagegen zu sagen, ich gebe ihm 1,5 Jahre oder 2,5 Jahre einen Vertrag. Also für mich passt Niko Kovac. Und ich sage nochmal, das eine ist das Fußballspielen. Das andere ist aber die Disziplin einzufordern. Zu sagen, die Gier muss wieder entwickelt werden und muss wieder da sein. Ich glaube, dafür ist Niko Kovac definitiv der richtige Trainer für den BVB.
Dieses Gedankenspiel, was viele Fans haben, was wir ja auch in dem Beitrag mal hatten, irgendwie Thülberg und Sammer zur Seite, so wie früher dann Sammer mit Udo Lattek an der Seite. Ist das irgendwie denkbar? Also dein Kollege Walter Straten hat das ja heute geschrieben.
Hier ist ja die Diskussion, Kovac nur bis zum Sommer. Also sprechen wir von 4 Monaten. Damit gibst du den Spielern noch wieder ein weiteres Alibi. Also das darfst du es nicht machen. Du darfst es auf keinen Fall machen.
Also aber das Gefühl, das ich habe, oder den Eindruck, den man auch aus den Gesprächen ist, dass das schon eigentlich die Variante ist.
Ja, aber deine Gefühle sind oft falsch.
Was sagst du, mein Gefühl?
Deine Gefühle sind oft falsch.
Also zum Beispiel... Also, zum Beispiel dieses Gefühl der Sympathie für dich. Das ist wirklich falsch.
Als Spitzenklub. Ist nämlich
jetzt vorbei.
Als Spitzenklub. Ist Dortmund zurzeit nicht. Aber da darfst du doch keinen Trainer installieren für 4 Monate. Das geht doch nicht. Du musst doch auf Strecke gehen. Und diesen Fehler, wenn sie diesen Fehler machen, dann machen sie den nächsten großen Fehler.
Gab es ja schon mal mit Peter Bosch, ne?
Ja,
Stöger auch, ne?
Ja, das darf nicht passieren.
Also ich glaube, Sammer wäre eine super Lösung für den BVB. Fände alle Fans super, ist ein genialer Kopf, aber der wird es nicht machen. Genau. Und der wird es am Ende auch, glaube ich, nicht machen als anleitender Lehrer von. Also ich glaube, das mit Matthias Sammer musst du dir aus dem Kopf schlagen. Und jetzt musst du eine Lösung finden. Und Roger Schmidt wäre sicherlich reizvoll, aber wenn ein Trainer sagt, ich mache erst wieder was im Sommer, dann bin ich auch bei Stefan, dann kannst du nicht auf den warten. Du kannst ja nicht sagen, wir schenken die Saison her, wir machen jetzt einen Notnagel, wir lassen jetzt der Mannschaft wieder 10 Alibis durchgehen, damit wir im Sommer dann jemanden kriegen, von dem wir ja auch nicht wissen, ob der 100% funktioniert. Und ich finde bei Kovac, da weißt du, Bayern, Monaco, Frankfurt, lassen wir mal Wolfsburg ausgeklammert, aber das sind, finde ich, schon große Vereine. Der hat schon was nachzuweisen in seiner Vita und du weißt, wie der arbeitet, du weißt, dass der durchgreift, du weißt, dass der Disziplin einfordert. Und diese Mannschaft braucht aus meiner Sicht ganz schnell eine härtere Hand, als sie die letzten 2,5 Jahre bekommen hat. Und deswegen glaube ich auch, dass das eine sinnvolle Lösung wäre.
Was ja, weil wir jetzt auch über Matthias Sammer gesprochen haben, natürlich schon auch irgendwo krass war, dass Matthias Sammer als TV-Experte am Dienstag gleichzeitig Berater des Vereins mit sehr, sehr deutlichen Worten eigentlich sozusagen die Geschichte Şahin beendet hat. Wir können das Zitat noch mal einblenden, wo er wirklich sagt, das war eine Nichtleistung. Ja, das war physisch, das war psychisch, glaube ich, eine Nichtleistung. Sie können nicht verteidigen, aber angreifen können sie auch nicht. Also das war ja eine Komplettvernichtung der Mannschaft. Und die Frage, die sich da für viele daraus ableitet, geht das eigentlich, dass ich zum einen operativ berate und zum anderen dann beim Fernsehen draufhaue. Da wollte ich den Olli noch mal reinnehmen in Dortmund. Wie wird denn diese Rolle gesehen? Also das muss ja alles immer genehmigt werden vom Verein. Erwartest du, dass man da was ändert? Zumindest so, dass Matthias vielleicht nicht mehr bei Champions-League-Spielen vom BVB als TV-Experte arbeitet. Wie ist deine Einschätzung nach allem, was du da in den Gesprächen auch so erfährst?
Also man muss tatsächlich sagen, das hat sehr, sehr hohe Wellen geschlagen, auch intern bei Borussia Dortmund. Wenn man sich nochmal versucht, in die Situation für die Verantwortlichen, auch für Lars Ricken, der ja auch noch dabei ist, so ein bisschen seine Rolle zu finden als Sportgeschäftsführer, versucht hineinzuversetzen, dann stellt man einfach fest, wenn Matthias Sammer dann in der Form erstmal die Mannschaft wirklich gnadenlos zerlegt und quasi fast schon de facto diese Entscheidung, die dann getroffen wird, vorwegnommen, dann ist das nicht nur sehr bitter für die Spieler von Borussia Dortmund oder für Nuri Sahin speziell, sondern dann stärkt das auch nicht unbedingt die Autorität von Lars Ricken. Und darüber ist auch intern beim BVB gesprochen worden. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man da ein sehr, sehr klares Gespräch mit Matthias Sammer auch führen wird. Ob man ihm das jetzt direkt untersagen wird, das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, dass man sehr deutlich zum Ausdruck bringen wird, dass man darüber alles andere als angetan ist.
Also danke nochmal für die Eindrücke von vor Ort, Olli. Ja,
Alfred? Ja, ich will nur mal eins dazu sagen, also das ist ja nicht neu. Die Älteren werden sich erinnern,
dass Franz Beckenbauer
über Jahrzehnte als Experte bei Fernsehen, bei Bild und so weiter die Mannschaft regelmäßig ungespitzt in den Boden geschlagen hat. Und die Frage ist ja in solchen Fällen immer, und er war Präsident beim FC Bayern, hat er recht oder nicht? Man muss ja auch sagen, dass Matthias Sammer, was er gesagt hat, komplett recht hatte. Und,
aber Alfred, der Matthias Sammer ist ja Berater an dieser Stelle.
Dann hat er erst recht. Franz Beckenbauer war Präsident und hat es gemacht.
Ja, aber ich frage mich an dieser Stelle, wie und was berät er denn? Also seine Vorschläge sollen ja auf offene Ohren fallen. Ja, also entweder kommen seine Vorschläge nicht an, oder er ist Teil des Problems, weil seine Vorschläge zu dem bisherigen Status quo beigetragen haben.
Oder er hat einen Hinweis vom Club bekommen, hau doch mal ein bisschen drauf, das würde uns helfen. Das kann doch auch sein, oder nicht? Also ich sage, es kommt doch immer darauf an, was hat er recht oder hat er nicht recht. Und die Ära Nuri Sahin zu beenden an dem Tag war genau richtig.
Also er wusste, dass Nuri Sahin, dass das zu Ende erzählt ist, die Geschichte. Weil sonst gehst du so nicht in ein TV-Interview.
Und ich bin auch sicher, dass die Bosse da oben also nicht völlig ahnungslos waren, dass er sowas sagen wird.
Aber die Frage ist doch, macht man das trotzdem?
Ja.
Was meinst du denn? Macht man das?
Also in erster Linie spreche ich das ja intern an. Hm. Also ich stelle mich in die Kabine und stampfe die in den Boden. Oder rasiere die ohne Schaum, wie auch immer. Ja, aber sich hinzustellen dann so und Sahin so dann dastehen zu lassen, da muss ich sagen, das machst du nicht. Das machst du nicht als Berater.
Ja, ja, ja. Übrigens, Stefan, das war so gut.
Was denn?
Ich schenke dir 3 €.
Wofür? Rasieren oder Schaum, oder? Schaum.
Dankeschön. Oh, jetzt rollt dir das Geld durch die Gegend.
Olli.
Olli, wer führt das Gespräch mit Matthias Sammer?
Das ist eine gute Frage. Eigentlich müsste es qua Amt Lars Ricken führen. Das wäre eigentlich, denke ich, auch die beste Lösung. Denn es geht natürlich auch ein bisschen darum, dass Lars Ricken, ich sag mal, so einen Befreiungsschlag in eigener Sache macht. Er ist noch nicht allzu lange in dieser Funktion. Es ist eine große Verantwortung, die er trägt. Es gibt, darüber ist ja auch gesprochen worden, ohnehin Grabenkämpfe in diesem sportlichen Department des BVB. Und wenn er das selber tun würde, dann könnte das auch ein Zeichen seiner Durchsetzungsfähigkeit sein. Und das würde ihm gewiss nicht schaden.
Olli, vielen Dank für deine Infos aus Dortmund. Grüße, mach's gut. Und wir machen eine kurze Pause und sprechen dann gleich noch mal ein bisschen weiter, ob sich die Rolle von Matthias Sammer da irgendwie verändern muss und wird. Und Lothar hat ihn ja auch kritisiert dafür. Bin gespannt, was sich hier in der Runde noch entwickelt. Wir haben eine ganze Menge zu besprechen im heutigen Stahlwerk Doppelpass. Kurzen Moment Geduld, dann geht's gleich weiter. Wir müssen zum Stahlwerk Doppelpass. Wir haben alles Kleingeld eingesammelt. Die Münzen sind gefunden worden und ins Schweinchen geworfen worden. Stefan, nochmal zur Rolle von Matthias Sammer. Würdest du sagen, aus deiner Sicht, das kann man ruhig so weitermachen, Berater und TV-Experte, oder würdest du, wie Lothar das sagt, sagen, das geht so nicht?
Nee, eher nicht. Eher nicht, weil wenn, dann musst du den Fokus volllegen auf den Verein, um der Mannschaft zu helfen, dem ganzen Verein zu helfen. Und deswegen kannst du nicht in meinen Augen in dieser Doppelfunktion agieren.
Das heißt, Dortmund-Spiele auslassen, würdest du ihm empfehlen?
Ja, entweder so oder zum Sommer hin ganz damit aufhören. Und nur Berater zu sein für den BVB. Ich glaube, das brauchen sie auch, dass du wirklich auch Leute hast, die sich 100% auf das konzentrieren, worauf es ankommt. Und das ist mit Sicherheit nicht die Arbeit unten am Spielfeld dran, um irgendetwas zu sagen, wie die Mannschaft agiert hat.
Was glaubst du denn, wie er berät und was er berät? Die Frage stelle ich mir wirklich, weil all das, was wir sehen, also das sportliche Produkt, das muss ja auch aus seiner Feder dann irgendwie stammen. Und wenn es da nicht funktioniert, ist er doch Teil des Ganzen.
Ja, ich glaube schon.
Teil des Problems, oder?
Ja, mit Sicherheit muss sich jeder da einen Schuh anziehen. Ja, 3 €, ich weiß.
Ja, ja, macht nichts.
Aber ich glaube schon, dass er einen großen Einfluss hat, auch auf Kaderzusammenstellung, das heißt Abgänge,
nicht nur
3 €
zu sagen, du musst die auch da reinstecken.
Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, ich glaube schon, dass er da einen großen Einfluss hat in der Kaderzusammenstellung. Ich bin mir auch ganz sicher, dass er Sahin auch beratend zur Seite stand.
ihm irgendwelche Dinge auch mit an die Hand gegeben hat. Das ist seine Aufgabe als Berater.
Und ist seine Aufgabe als Berater auch jetzt den neuen Trainer zu empfehlen?
Klar.
Also ich glaube nicht, dass er jetzt jeden Tag da irgendwie vor Ort ist und berät. Also scheint, glaube ich, dass er eher nicht so beraten. Aber er wird sicherlich gefragt werden, wenn es um den neuen Trainer geht. Also man muss ja auch sagen, und da waren wir uns ja Anfang der Saison, wenn wir uns ehrlich machen, alle einig, dass die Transferpolitik Anfang des Jahres gut, vielversprechend war. Man hat ja geglaubt, das ist wirklich gut.
Ja.
Und da hat Matthias Sammer sicherlich auch seinen Rat abgegeben. Und das genauso wird er jetzt auch beim Trainer tun.
Gucken wir mal ein bisschen rein ins Spiel und schauen auf die rote Karte gegen Nico Schlotterbeck. 21. Minute. Stefan, ist das für dich unstrittig oder hast du daran was zu kritisieren an der Schiedsrichterentscheidung?
Nein, es war eine richtige Entscheidung. Läuft blank auf das Tor zu. Schlotterbeck ist dahinter, der Kontakt ist da. Von daher folgerichtig die rote Karte. Ich empfehle hier in solchen Situationen den Abwehrspielern immer, dann den Stürmer oder der eben aufs Tor läuft, eben
laufen zu lassen,
eben komplett wegzubleiben. Er muss ja dann noch ins 1 gegen 1 gegen Kobel. Und du bleibst aber mit 11 auf dem Platz. Auch mit dem Hintergedanke, du kannst das 1-0 kriegen, hättest aber noch genügend Zeit, das Spiel zu drehen. Ja, das war in dem Fall nicht da, weil der Kontakt da war. Folgerichtig, wie gesagt, richtig.
Es war 21. Minute, also du bist dann zu 10, weißt noch über 70 Minuten, müssen wir das durchhalten. Eigentlich war die Reaktion des BVB dann ja echt gut. Ne? Ja. Also 1-0 Gerassi, 28. Minute, auch da können wir noch mal drauf schauen. Das spielen sie dann auch gut, ne?
Das spielen sie hervorragend raus. Entscheidend ist jetzt der Ball, der gleich auf den zweiten Pfosten kommt. Genau der war gewollt, der war gezielt. Na, Brand ein bisschen glücklich, aber Gyrassi steht da, wo ein Stürmer stehen muss. Also dieser lange Ball auf den zweiten Pfosten hat Bremen eigentlich auseinandergerissen, sodass Gyrassi dann das Tor machen kann.
Ich lasse dir das mal durchgehen, dieses ein Stürmer steht da, wo er stehen muss.
Aber
nur einfach als ausgestreckte Hand praktisch.
Das hat kein Geld mehr.
Das ist jetzt schon blank, das ist unglaublich.
Hier lag ein Haufen Geld, als es losging. Hier liegt nichts mehr.
Geh mal mit deiner Linken daran.
Komm, ich leiste einfach mal 3 €. Also muss man rein oder nicht?
Ja, ich kriege ja immer nur 3 vom Klo.
So, nochmal schnell.
Danke.
So,
Dankeschön.
Nach der Pause dann das zweite Tor für den BVB, Eigentor von Friedl, und da war es dann ja sehr, sehr kurios. Lösen wir alles jetzt sukzessive aus, schauen erst mal drauf. Stefan, zunächst sieht es so aus, als wäre es ein Tor von Gyrassi. Man sieht dann in den Zeitlupen, dass Friedl dran ist, aber die kuriose Geschichte daran ist ja eigentlich war es abseits. Das hat der DFB jetzt auch zugegeben, aber wir lösen es nacheinander auf.
Also hier sieht man ja, dass es eben kein Abseits ist. Aber jetzt wird Benze Baini aktiv in dieser Spielsituation. Und das irritiert eben Friedl, der dann den Ball abfälscht. Und der Ball geht ins eigene Tor. Das ist dann folgerichtig Abseits. Der DFB hat es ja zugegeben. Mhm. Und da finde ich gut, dass sie auch Fehler zugeben. Das ist genauso wie wenn ein Torwart eben irritiert wird durch einen Spieler, der in seinem Blickfeld steht. Das ist dann auch aktives Abseits, muss dementsprechend gepfiffen werden. Und hier in der Szene war es eben Benze Baini, der Friedl irritiert.
Also hier siehst du es noch mal genauer. Da ist es noch nicht so richtig zu erkennen bei der Ballabgabe von Gyrassi. Es kommt gleich aber noch eben diese zweite Zeitlupeneinspielung mit der Linie. Genau. Und das verstehe ich dann irgendwie doch nicht mehr, Jochen. Wenn dann der VAR sagt, ja, abseits, aber das ist nicht aktiv, ist nicht zu verstehen, oder? Oder doch?
Nee, also, aber ich glaube, deswegen haben sie auch gut reagiert, Klarheit reingebracht. Dann menschlicher Fehler, der passiert. Normalerweise sind Abseitssituationen ja faktische Entscheidungen, Hü oder Hot. Ja. Aber da war es mit passiv und aktiv, Bewertungsmaßstab angelegt. Und,
aber also, wir haben ja den VAR, dass menschliche Fehler nicht mehr passieren.
Ja, aber da sitzen immer noch Menschen dort. Und deswegen, da ging es ja genau darum, es zu bewerten. Irritiert er, wird er aktiv, weil die Abseitssituation ist faktisch und unstrittig. Einfach ein Fehler gemacht.
In dem Fall Glück für den BVB, dass dieses zweite Tor gezählt hat. Ja, und eigentlich ist dann Bremen erst so richtig aufgewacht, Stefan. Ne? Und ein wahnsinnig schönes Tor von Bittencourt zum 2:1 in der 65. Minute. Wollen wir uns auch nochmal anschauen.
Ja, da haben sie dann angefangen, Fußball zu spielen. Ja. Also nach einer Stunde. Eine Stunde waren sie ja eher nur anwesend, haben überhaupt nichts gemacht. Und dieses 2-0 für Dortmund war eigentlich so ein Weckruf für Bremen. Wir müssen jetzt mal offensiv was machen. Dann waren sie auch voll im Spiel drin, ein Traumtor. Trifft man auch nicht alle Tage. Ja, und das war so der Startschuss für die Aufholjagd. Und Bremen, muss man auch sagen, zum Ende der Spielzeit waren sie eher dran an dem Sieg in Dortmund. Also kann Dortmund eigentlich glücklich sein mit diesem Punkt mit 10 Mann über 70 Minuten.
Wir schauen uns auch noch das zweite Tor der Bremer an. Auch das ein tolles Tor. Der Abschluss super, aber vor allem die Aktion zuvor von Stay, der da den Ball so reinspielt, Yannick. Schon richtig feines Ding hier. Die super. Bewegung und dann der Ball.
Vor allem Duck schneidet es ja selber ein. Ne? Duck spielt erst zu Stay, hat dann einen super Laufweg, ist ja beim BVB ausgebildet worden, hat noch nie gegen Dortmund getroffen. Ja. Und ja, das 2-2 war dann irgendwie auch folgerichtig. Genau wie Stefan sagt, du bist halt 70 Minuten Überzahl. Eigentlich war das enttäuschend, was Bremen aus der Überzahl gemacht hat. Aber mit diesem 1-2, mit diesem Anschlusstreffer ist das Spiel gekippt. Und dann kam natürlich auch der Kopf bei Dortmund dazu. Ne? Du weißt, du hast noch kein Spiel 2025 gewonnen. Du weißt, der Trainer ist gerade gewechselt worden. Du weißt, wir sind nur Tabellen-10.-11. jetzt. Mhm. Du führst 2-1 nur noch. Und ja, am Ende war es ein glücklicher Punkt für Dortmund, weil wenn das Spiel noch 10 Minuten länger dauert, dann glaube ich, dann gewinnt Bremen am Ende noch. Ja. Aber tolles Tor von Dux auf jeden Fall.
Wie kommt der BVB aus dieser Negativspirale? Klingt jetzt so, ich meine, es war jetzt immerhin mal wieder ein Punkt, der erste Punkt in 25 in der Bundesliga, aber natürlich ist das unter Ihren Erwartungen. Wie kommen Sie aus der Situation raus, Stefan? Was ist deine Erwartungshaltung? Was müssen Sie jetzt machen? Was muss sich ändern? Also guck mal auf die Tabelle, wo die da stehen.
Ja, das ist erschreckend, überhaupt keine Frage. Und die Ansprüche sind natürlich andere. Aber ich glaube, das ist jetzt einfach auch eine Kopfsache. Du musst den Kopf freikriegen. Du musst jetzt sagen, habt einfach Spaß, geht raus, habt Spaß am Fußballspielen und gar nicht mehr so. Natürlich brauchst du die Taktik, musst du den Jungs schon an die Hand geben. Aber geht einfach raus und spielt mit Spaß Fußball und dann kommt es vielleicht irgendwann wieder. Also,
musst du, ist eine schwierige Situation. Musst du Zielsetzungen auch jetzt schon vielleicht mal aufgeben? Oder
ja, aber was sind denn die Zielsetzungen? Die
Zielsetzungen, normale Zielsetzung immer mindestens unter die ersten vier, Champions League.
Ja, das ist ja nicht unmöglich. Ja, daran musst du ja immer noch appellieren und sagen, das ist unser großes Ziel. Und irgendwie versuchen, in der Champions League noch ein bisschen weiterzukommen, dass man, wenn man dort ausscheidet, sagt, komm, das war in Ordnung. Ich glaube, das sind die Ziele für den BVB. Ich
meine, Sie haben sozusagen dieses Polster Club-WM, was das Finanzielle angeht, aber trotzdem. Also
du warst letztes Jahr auch nur Fünfter.
Ja, bist du durch Glück reingekommen.
Du bist mit Glück irgendwie reingekommen und du merkst ja, die anderen ziehen davon. Also über Bayern und Leverkusen brauchen wir gar nicht sprechen. Die sind im Moment gefühlt meilenweit weg. Und Leipzig und Frankfurt, im Moment Wolfsburg, da sind so viele Teams dazwischen. Ja. Und Dortmund muss ganz schnell jetzt die Kurve kriegen. Und deswegen, ich glaube auch, du musst Spaß haben, du musst dir schnell Ergebnisse liefern, du musst dir aber auch Ziele setzen. Und aus meiner Sicht geht das nur mit dem neuen Trainer. Aus meiner Sicht geht das nur, wenn du jetzt wirklich einen harten Cut machst und wenn ab sofort ein ganz anderer Wind beim BVB herrscht. Denn sonst wird das eine katastrophale Saison. Also Platz 11, ich weiß nicht, ob ich Dortmund jemals auf Platz 11 gesehen habe. Wir sind an Spieltag 19. Es ist ja nicht Spieltag 3 oder 4, wo du sagst, das ist noch ganz, ganz lang hin. Sondern wir haben jetzt keine Länderspielpausen mehr. Es geht ruckzuck durch. Es gibt fast nur englische Wochen für die Teams, die noch Champions League spielen. Also du musst jetzt ganz, ganz schnell die Kurve kriegen. Und deswegen war das auch gestern wieder. Trotzdem in verschenkt. Ja, eine. Ja, ja. Aber eine. In der Hinrunde hast du ja gefühlt alle 4 Wochen einen Break.
Ja.
Dortmund muss jetzt ganz schnell die Kurve kriegen. Und im Moment ist das echt erschreckend.
Wobei ich mir nicht sicher bin, also so leicht geht das ja nicht, diese Forderung, jetzt habt mal Spaß und geht da mal raus. Wenn du mal auf die Attribute dieser Mannschaft schaust, was die da in den letzten Spielen...
Das ist so, wie wenn der Stefan sagt, sei doch mal gut gelaunt oder sowas.
Ja, nicht so genau. Einfach. Wenn du siehst, was die Mannschaft in den entscheidenden Spielen da auch auf den Platz gebracht hat. Ja, das war, also für mich, ich fand das ganz erschreckend, dieses Spiel in Bologna. Hm. Dieser Kader, die wissen ganz genau, es geht um die Zukunft von Nuri Sahin. Wenn es da eine feste Verbindung gäbe, wenn die wirklich dafür arbeiten würden, wir wollen diesen Trainer, der so beliebt ist bei uns, den wir unbedingt haben wollen, wir wollen den safe weiter behalten, dann musst du komplett anders in so einem Spiel auftreten. Dann keine Gewinnertypen, keine Drecksäcke, Widerstandskämpfer, keine Jungs, die mit irgendwie mit allem, was sie haben, da sich reinhauen. Wir hatten ein paar Wochen vorher, also ich will jetzt um Gottes Willen nicht Dortmund und Leipzig vergleichen, aber wir hatten eine ähnliche Situation mit Marco Rose. Im Pokal-Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt, da war es klar, gewinnt Rose das Ding nicht, ist er weg. Guck dir mal an, was die Mannschaft da gemacht hat. Das war eine Liebeserklärung an den Trainer. Und das vermisse ich bei Dortmund. Und ich glaube nicht, dass die das so schnell schaffen. Mhm.
Also wenn du jetzt bei unserer Frage der Woche mitgemacht hättest, dann geht es auch in Richtung, ja, die Mannschaft ist eigentlich schuld. Ich bin gespannt, was wirklich rausgekommen ist, Ruth, bei unserer Frage. Wo sehen denn die Fans die Hauptursachen?
Also die Mannschaft ist nicht gut genug, sagen 36%. Aber ziemlich deutlich fällt das Ergebnis in Richtung Führungsriege aus. Da sagt wirklich fast die Hälfte, also die Führung ist da nicht wie eine Einheit. Da muss sich einiges tun, auch in den ganzen hierarchischen Strukturen. Das geht schon viel länger. Und dass nur Richarlison schuld ist, das finde ich auch relativ überraschend, sagen nur noch 14%. Also man merkt dann doch, dieser Wechsel hat erstmal nicht viel gebracht und an ihm lag es dann vielleicht doch nicht. Denn vor ein paar Wochen hatten wir hier ja schon Umfragen, da hieß es noch, nur Richarlison muss gehen. Aber man merkt, das war vielleicht wirklich nicht der Kern des ganzen Übels. Hören wir gerne mal rein ins Dopafon.
Ich finde, dass der Sahin unerfahren ist. Er hat die Mannschaft nicht erreicht.
Ich finde, das ist kein Team, was da auftritt. Es sind mehr Einzelkämpfer. Viele schätzen sich auch wohl zu gut ein. Und das mit der großen Führungsriege, weiß nicht, ob das unbedingt fördernd ist, wenn das fünf verschiedene Personen oben was zu sagen haben. Eine für dies, andere für das.
Schuld an der Dortmunder Krise sind die Spieler, weil es einfach nur Einzelspieler sind und Millionäre, die versuchen, nur um in ihr eigenes Interesse zu denken.
Es spielen viele Faktoren beim BVB rein. Trainer und seine Taktik, die Spielerleistung, die Kaderplanung, Verletzungspech, externer Druck von Fans und Medien und die strukturellen Probleme, die beim BVB aufgetreten sind.
Na klar, das ist schon richtig. Da gehört vieles dazu. Es ist oftmals nicht nur ein einzelner Faktor. Aber wenn wir noch mal auf die Führungsriege gehen, viel wurde im Netz auch jetzt während des Doppelpasses diskutiert. Watzke, Kiel und Ricken werden hier sogar für den Untergang des BVB verantwortlich gemacht. Und hier heißt es, das Problem mit den Trainern war eher selten das Sportliche, sondern das Verhältnis mit den Bossen. Also wenn man zurückblickt auf Tuchel und Rose, die eigentlich eine gute Arbeit gemacht hatten, da wäre man froh, wenn man die heute noch hätte. Eine Sache möchte ich gerne auch ein bisschen korrigieren, weil das auch im Netz viel gesagt wurde. Also die Meinung, dass alle Fans gerne Matthias Sammer als neuen Trainer hätten, wird gar nicht so mitgetragen. Also hier heißt es eben, ich sage das nicht, Sammer ist Teil des Problems, nicht die Lösung. Also da wird nach wie vor noch viel diskutiert. Das zu unserem BVB-Blog und der Frage der Woche. Jetzt eine kurze Pause mit Infos von unserem Sportwettpartner und dann schauen wir auf die Bayern gegen Freiburg.
Sind wir zurück beim Stadion-Doppelpass. Und sofort wieder rüber zu Ruth.
Das geht schnell hier heute.
Ja.
Und wir schauen also jetzt auf Freiburg gegen die Bayern. Harry Kane hat den Sieg der Münchner eingeleitet. Er hat mal wieder aus dem Spiel heraus getroffen. Da hat er ja ein bisschen warten müssen. Seit Ende November, seit 7 Spielen ist ihm das nicht mehr gelungen. Dazwischen nur 2 Elfmeter verwandelt. Aber jetzt ist er eben wieder da. Und es war auch die erste englische Co-Produktion, die wir hier sehen mit Eric Dier zusammen. Und dann eben Harry Kane mit einmal mehr dem wichtigen 1:0 Führungstreffer. 6 Tore sind ihm so schon gelungen und ja, Effizienz großgeschrieben, würde ich mal sagen. Er traf mit seinem einzigen Torschuss. Jetzt ist er eben bei 17 Saisontoren. Also, tolle Reaktion auf diese 0:3-Klatsche gegen Feyenoord unter der Woche, wo man sich schon fragte, was wird aus dieser Harry Kane-Torflaute? Muss man sich da Sorgen machen? Nein, die Bayern nicht, aber dem SC Freiburg hätte es natürlich nicht gestört, wenn er eine Torflaute gehabt hätte.
Gehe ich auch von aus. Jochen, was ist schlimmer bei dem Tor aus eurer Sicht? Wie sich der Verteidiger von Kane da eindrehen lässt oder wie der Torhüter den Ball mit dem Tor reinlässt?
Ja, ich glaube schon, dass Philipp nach der Aktion, also Innenverteidiger Philipp Lienhardt, sticht dann raus. Wenn du dann die innere Linie aufmachst und mit der Konsequenz rausgehst, dann musst du einen Ball haben. So dreht er ihn ein und nimmt einen super ersten Kontakt mit. Abschluss war dann, Atu sieht dann nicht ganz so gut aus, war aber eine richtige Fackel, der sich auch, keine ganz gerade Flugbahn, also nicht ganz so einfach zu halten, von dem her würde ich schon sagen, Verhalten von uns, Blick auf Innenverteidigung in der Situation,
nicht ideal.
80%.
Ja.
Sehr gute Analyse. Sehr gut. Da gibt es nichts dazu zu sagen.
Aber würdest du sagen, Atubolo muss den halten oder ist das so ein Kannenball?
Also entscheidend ist ja das Zweikampfverhalten von Lina.
Der das haben wir schon, da sind wir uns auch einig, ne?
Ja, ich will es dir ja nochmal erklären.
Ich habe es ja schon verstanden.
Der einfach wegbleiben muss, hinter Kane bleiben muss, den kann er sich auch nicht so aufdrehen.
Aber es ist natürlich auch mit, es ist ein haltbarer Ball. Darüber brauchen wir nicht reden. Es ist ein junger Torwart, logisch und so weiter. Muss schnell lernen, muss noch einiges lernen. Aber vielleicht hält er den im halben Jahr oder in einem Jahr. Also das ist ein Ball, den der Torwart halten muss.
Halten darf, klar, in der Situation. Nein, Artu ist voll auf dem Weg, hat es nicht ganz einfach gehabt im letzten Jahr bei uns auch. Hochveranlagter Torhüter, ist genau unser Weg. Freiburger Junge, U21 Nationaltorhüter. Und der hat eine gute Perspektive zu 100% bei uns zwischen den Pfosten. Haben uns auch schon viele Punkte gerettet. Er hat auch zu Beginn, das muss man sagen, wo er kritisiert wurde, keine Fehler gemacht, aber hat uns keine Bälle gerettet. So in der Kombination war es zu sehen. Und dann hat man schon auch das Gefühl bei uns, so im Publikum, die Ansprüche steigen. Ein bisschen weniger Freiburger Weg, mehr Ergebnisorientierung, auch das spüren wir.
Ja.
Aber intern sind wir völlig klar. Da gibt es überhaupt keine Frage, dass es unser Weg ist, weil es Artu verdient hat und weil er ein Top-Torhüter ist und der auf Strecke noch besser werden wird. Und ja, bin zufrieden mit ihm.
Alfred, sprechen wir vielleicht ein bisschen auch über den FC Bayern. Wie gut war das jetzt eigentlich? Also unter der Woche 3 Stück bei Feyenoord. Auch da nicht die grob unterlegene Mannschaft, aber halt das Ding deutlich verloren. Wie gut haben Sie aus deiner Sicht jetzt gegen den SC Freiburg, beim SC Freiburg gespielt? Weil hinterher haben alle gesagt, boah, das war gut, dass wir das Ding gezogen haben.
Ja gut, nach dem 3-0 oder 0-3 war das natürlich wichtig, dass sie das Spiel gewinnen. Aber es war nicht jetzt ein glanzvoller Sieg. Es war jetzt keiner, nachdem man sagt, also die Bayern sind jetzt der Favorit auf die Meisterschaft, sind sie immer. Aber es war halt kein glanzvoller Sieg, das muss man so sagen. Aber letztlich war es, das muss man ja in einer Saison auch mehrmals machen, war es ein
Arbeitssieg. Ein Sieg, darum geht es doch.
Ja, sag ich doch, war es ein Sieg und Ende, ja.
Sehr gut.
Also leistungsmäßig beurteilst du das dann nicht? Ist dir wurscht? Hauptsache,
nein, wichtig ist ja
noch, dann müssen das die Bayern so sehen.
Ja, aber wichtig ist doch, wenn du 3 kriegst in der Champions League, dass du dann reagierst und das nächste Spiel gewinnst. Mhm. Dann, es war ja ein verdienter Sieg. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es glücklich war oder wie auch immer. Es war ein verdienter Sieg. Und die Bayern sind nach Freiburg. Ist nicht einfach zu spielen, muss ich auch sagen. Da ein Haken dran, 3 Punkte. Ja, man schaut nach Leverkusen, nur 1 Punkt. Alles gut. Gutes Wochenende.
Naja, so wird man das sehen, logischerweise. Ja. Absolut richtig, 6 Punkte. Schauen wir mal aufs zweite Tor der Bayern. Eckstoß, Kimmich. Und die Frage, gibt es da einen Foul an Atubolo? Erstmal haben wir das Standbild. Was ganz interessant ist, Stefan, vorne im Fünfereck, also 5-Meter-Raum, eigentlich
noch mal
keine Absicherung für den ersten Pfosten.
Stellst du eigentlich immer einen hin vorne in den Raum, was mich da... Jetzt ist das Bild weg, ein bisschen irritiert sind die 2 Freiburger eben im Strafraum, die überhaupt niemanden decken, sondern im luftleeren Raum stehen, sage ich mal.
Also
da müsste eigentlich einer vorne den Raum immer sauber machen, so sagen wir immer einstellen, um den Raum sauber zu machen. Der fehlt hier in der Situation und deswegen kommt Atubolo in Schwierigkeiten.
Gucken wir nochmal, eben lassen wir das Bild laufen und sprechen mal mit Jochen Seyer. Ist das... Tja, also man sieht ihren Torwart, der beschwert sich, der reklamiert. Ist das denn wirklich ein Foul von Kim?
Also ich bin ganz ehrlich, wenn wir so ein Tor machen würden, wollte ich es auch. Von dem her Entscheidung, auch wenn es weh tut aus unserer Sicht, dann irgendwie auch in Ordnung. Er kriegt den Impuls, man sieht es jetzt schon 1 früher.
Ja, genau.
Kim ist eine ziemliche Maschine, Atem auch. Er kommt ein bisschen aus dem Gleichgewicht, Ich finde, man muss dann so auch anerkennen, auch wenn es weh tat, also das 1-0 und das 2-0, vor allem solche Tore dann zu kriegen an so einem Tag gegen Bayern. Aber ich würde schon sagen, wenn wir so ein Tor machen, dann wollte ich es auch, von dem her in Ordnung.
Aber muss Noah nicht vorher sagen, ich brauche hier Hilfe, da muss ein Spieler zu mir.
Ja, oft ist ja ein Abwehrspieler eigentlich.
Da muss ein Abwehrspieler zwischen. Halb Raumorientierung, stimmt, kurzer Pfosten, ist zu blank. Kim macht es aber auch gut, weil er in der Szene vorher ein paar Mal im Torhüter rumläuft, hat dann diesen Bewegungsvorsprung. Dann bist du schon verloren und dann war der Ball natürlich auch sehr gut getreten. Das muss man auch anerkennen, weil er eigentlich direkt ins Tor geht. Von dem her, ja. Verkettung ist bitter in der Situation. Dann wiederum so, ich sage mal in Anführungszeichen, ein bisschen billiges Tor zu kriegen. Weil wenn du Bayern wehtun willst an dem Tag, dann musst du, also so Gegentore darfst du nicht kriegen. Ich fand trotzdem, dass wir nach schwierigen Wochen vorher in dem Spiel bis zum Schluss voll drin waren. Ein bisschen Nachspielzeit rein gegen ja, doch ganz gute Bayern. Von dem her, ja, es tat weh, aber ich würde auch sagen, ist dann unterm Strich, muss man es anerkennen, dass es ein reguläres Tor ist.
Ja, du kannst es ja mit dem Regelwerk auch relativ leicht begründen. Also der Torwart hat keine Sonderbehandlung, der wird genau behandelt wie ein Feldspieler.
Ja, das war früher mal anders. Ja.
Das war früher mal anders. Es ist ein reiner Zweikampf. Der Torwart hat dann einen Schutz, wenn er den Ball kontrolliert oder fixiert, heißt in den Händen hält. Das war auch nicht der Fall. In dem Fall ist dieses Tor absolut regulär. Ich kann die Aufregung im ersten Moment total verstehen, aber man kann es ja auch mal umdrehen. Wenn diese Situation vom Torwart gegen den Spieler passieren würde, das bisschen so ein bisschen schieben, da würde doch keiner von uns sagen, ja, das waren müssen wir Elfmeter pfeifen. Ja. So, also ein Pfiff bleibt aus, das war ein absolut reguläres Tor.
Du hast ja gestern Interviews gemacht, ja, da im Stadion, auch mit Noah Abdobolo. Und ja, wollen mal hören, was er gesagt hat zu diesem Tor gegen ihn.
Der Kim kommt dann vor mich im letzten Moment, blockiert mich bei einem Torschuss quasi. Und während ich abspringe, hast du ja nicht so viel Gleichgewicht und drückt mich mit seiner Hand ins Tor. Und ich kann verstehen, wenn man es vielleicht nicht sofort als Foul gilt, aber ich glaube, dafür sollte es eine Lösung geben, weil wenn ich beim Abspringen ins Tor gedrückt werde, bei einem Torschuss, also für mich ist ein Torschuss, weil wenn ich nicht zum Ball gehe, geht der Ball ja ins Tor. Genau, da hinterfrage ich mich und glaube ich, diskutiert man das zu Recht.
Da gibt's nur eine Lösung, dass er lernt, sich da besser durchzusetzen in Zukunft.
Und da kannst du sicher...
Muss er da noch robuster werden irgendwie? Ich meine, körperlich ist er ja stark, ja?
Arthur ist ein robuster Junge. Nein, ich sag mal, aus deiner Sicht, ein kurzer Abpfiff, darf die Analyse auch so ausfallen. Ich glaube, direkt am Spielfeld war es noch eins offensiver in dem Bereich, klares Foul. Hm. Es wurde dann ein bisschen runtergekocht und ist auch völlig in Ordnung. Es war eine schwierige Situation. Er kriegt aber den Impuls, da hat er schon recht. Ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Aber ich habe es ja anfangs gesagt, wenn wir das Tor machen, ja, und der Videoassistent geht rein, dann wäre ich der Erste, der trommelt. Also von dem her, ja, muss man es auch so
Aber was nehmen. Ich cool finde in Freiburg, das muss ich an der Stelle wirklich mal sagen, dass es extrem oft auch gestattet ist, dass die jungen Spieler Fehler machen. Es gibt keinen Verein seit vielen Jahren, der so viele Jungs aus der eigenen Fußballschule nach oben bringt. Mainz 05 ist auf ähnlichem Wege. Aber ansonsten ist das immer wieder der SC Freiburg. Und es wird immer wieder diesen Jungs gestattet, entwickelt euch, macht auch Fehler. Olli Baumann zum Beispiel, der geht jetzt auf 500 Bundesligaspiele zu. Der hat genauso angefangen beim SC Freiburg vor 15, 17 Jahren, keine Ahnung. Der durfte auch Fehler machen. Und dass Freiburg so etwas gestattet und als eigenen Weg aufzeichnet, das finde ich derart vorbildlich, dass es was Großartiges in der Bundesliga, muss man sagen.
Über den Freiburger Weg wollen wir gleich noch ein bisschen sprechen, wie der sich auch verändert. Jetzt ohne Christian Streich, mit Julian Schuster als Cheftrainer. Ich drücke Ihnen jetzt die Daumen, dass Sie sich das Knallergehalt holen. Das kriegt bei uns nur Stefan Effenberg, aber Sie eben auch möglicherweise. Also toi, 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 bis gleich. Willkommen zurück beim Daniel Doppelpass am heutigen Sonntag mit dem Sportvorstand des SC Freiburg, mit Jochen Seyer. Die Freiburger gestern zu Hause gegen den FC Bayern verloren. Stefan, beim FC Bayern warten wir noch auf die großen Verlängerungsnews. Jetzt ist gerade reingeschneit Jonas Urbig, der momentan zweite Torhüter des 1. FC Köln, kommt mit sofortiger Wirkung offensichtlich zum FC Bayern für 8 Millionen grob. Dem traut man vielleicht auch zu, irgendwann Neuer abzulösen, auch ein U-Nationalspieler. Tom Bischoff kommt im Sommer. Diese Zahlen jetzt gerade rumgeistern bei Davies, ein Paket, 5-Jahres-Vertrag, jeweils so 15 Millionen plus Boni. Das ist schon ganz schön heftig, was da so los ist beim FC Bayern. Also mir verdrehen die Zahlen den Kopf. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, auf die Zahlen bezogen auch. Ja. Auf die anderen zwei, die du genannt hast, Urbig, macht Sinn, dass er bei Bayern München relativ schnell viel lernt von dem besten Torhüter, den wir haben. Dann vielleicht auch mit einer Laie im Hinterkopf, das macht Sinn. Und Bischoff natürlich auch mit der Club-WM im Hinterkopf zu sagen, wir müssen natürlich unseren Kader vergrößern, um eben diese Spiele auch bewältigen zu können. Ist ein Megatalent, hochtalentiert. Also das ist ein Transfer, der wirklich Sinn macht. Aber nochmal zurück zu den Zahlen. Es ist so, wie es ist, ne?
Aber wenn da... Warte mal, schreibe ich mir auf. Muss mir auch sagen.
War das eine Phrase, oder?
Okay. Ist in Ordnung, Chef.
Willst du einen Kredit aufnehmen heute in einer Sendung oder was?
Ja, wenn ich 2 mal 3 Euro zahle, ist mein Gehalt weg hier.
Das Knallergehalt schon wieder weg.
Verrückt. Alter.
Wie lange darf sich das noch ziehen mit den großen Namen, wo es um die Verlängerung geht, also mit Musiala und Nick?
Naja, ich möchte erstmal auf die tiefe Diagnose von Effe eingehen. Also es ist, wie es ist. Und,
ja. Denkst du da noch drüber nach? Oder
ja,
hast du schon?
Ja. Okay. Bei Bayer ist es in der Tat, es ist, wie es ist, denn sie haben in der jetzt sehr viele in diesen Bereichen wie Davis.
Dieser Gehaltsgröße.
Also das,
ne,
sind ja jetzt, ich denke mal so 6, 7, die so an die 20, über 20 verdienen. Und
also von dem Ziel, die Gehaltskosten runterzuschrauben?
Ja, aber letztlich ist der Erfolg natürlich, wir sind letztes Mal nicht Meister geworden, aus dem Pokal sind sie wieder raus, in der Champions League sind sie irgendwo in der Tabelle jetzt im Mittelfeld. Die Bayern werden sich auch wieder verstärken wollen. Und es hängen halt ganz viele, und das ist, wie es ist, ganz viele mit über 20 Millionen. Und Max Eberl muss halt auch mal verkaufen jetzt. Zumal kommt jetzt ja noch die Verlängerung, wenn sie denn kommt. Ich habe immer noch meine Zweifel von Kamal Musiala. Der wird sich auch nicht mit 10 Millionen begnügen, sondern der wird auch über 20 sein. Also irgendwann wird selbst der FC Bayern da oben an die Decke kommen. Und man darf gespannt sein, wie sie die personelle Situation lösen.
Ja, darüber, es geht jetzt auch ganz klar um die sportliche Perspektive. Also ich meine im Moment die Aussage von Kimmich, wir sind keine europäische Spitzenmannschaft. Das ist ja de facto so. Du hast von 7 Spielen 3 verloren.
Ja.
Und irgendwann geht es ja auch für Spieler wie Musiala darum, für Davis auch Perspektive zu haben, die Champions League zu gewinnen. Und da sind die Bayern natürlich im Moment wirklich weit weg. Ich habe gerade Jochen übrigens beobachtet, war spannend. Mit den 20 Millionen, ich hatte das Gefühl, du bist mal so kurz im Kopf, so ein hin, zwei im Sinn.
Mit unser Kader.
Das ist ähnlich wie in Freiburg. Ne?
So. Umfassen, da würde man kein Spiel gewinnen.
Aber ja, darf ich da mal was zu sagen? Also die beiden Spieler, die du genannt hast, müssen mal überlegen, wo sie hingehen müssen, um die Champions League zu gewinnen. Die Frage ist doch erstmal, warum gewinnt der FC Bayern mit den beiden nicht die Champions League? Wenn sie schon so viel verdienen. Also ich habe manchmal das Gefühl, bei Bayern München wird wirklich übertrieben gut bezahlt.
Und wenn, also du, über, München und wenn du über Kimmich redest, mal, ganz kurz, wenn du über Kimmich redest, der sagt, wir sind weit weg vom Spitzenteam. Er ist sehr wohl hauptverantwortlich dafür, dass es besser läuft.
Ja, ich meine, warum? Also, was Gnabry, Sané, alles 20 Millionen Spieler.
Ja, und wir erinnern uns an Oliver Kahn, den hatten wir hier 2 Tage vor Weihnachten, am 22. Dezember in unserer Sendung, der gesagt hat, viel Spaß dabei.
Ja, ja.
Bei
der weiß nämlich genau,
dieses
was für
Gehalt
Macht
runter.
Die Spieler
ja, natürlich, haben. Natürlich. Und das ist die größte Herausforderung für Max Eberl, eben da auch richtige Entscheidungen zu treffen.
Also ich habe den Eindruck, dass selten so viel Macht bei Spielern, beziehungsweise in dem Fall auch bei den Beratern lagen wie im Moment, weil das hat ja echt so einen Domino-Effekt irgendwie. Ja? Der Musiala sagt, ich möchte meine Buddies irgendwie da behalten, also Davis und Sané. Sané würde auch zurückschreiten. Kimmich sagt aber, also ich möchte gerne bleiben, wenn die Guten alle da sind, weil wir brauchen eine Perspektive. Und plötzlich hast du 3, 4 in einem Gemenge durch. Und da bin ich komplett bei dir. Also Max Eberl, das ist mal ein richtiger Hardcore-Job da gerade, weil du kannst da nicht, das sind nicht Ich-AGs in dem Fall, sondern die halten da auch noch irgendwie zusammen und die Spielerberater können fast machen, was sie wollen, in Anführungsstrichen. Das ist mega spannend. Ich glaube, die Personalie Musiala, ich habe ja gestern mit Max Eberl auch gesprochen, das wird geklärt jetzt bis zum Tag der Tage. Wann ist das? 31. Januar, 1. Februar.
Dritter, zweiter
ist es sogar, genau. Bis dahin wird das geklärt und dann wird sich das auflösen. Max Eberl hat ja durch die Blume gestern gesagt,
Gespräche sind gut, ja.
Sehr, sehr gut, sagt er. Das würde er, glaube ich, nicht sagen, weil sonst hat er ein Problem, wenn es nicht auf diesem Weg wäre. Das wird hart, aber es kostet sau viel Geld.
Absolut, das sind unglaubliche Pakete, die dir jeweils schnüren. Auch das von Davis ist schon echt beeindruckend, über 5,5 Jahre mit Signing-Fee und tralala. Also das ist schon sicherlich schwierig beim FC Bayern, das Gehaltsgefüge, und das war mal sozusagen die Prämisse, unter der man angetreten ist, das muss alles ein bisschen runter, sieht momentan nicht so aus. Wir sprechen jetzt aber über den SC Freiburg. Norman Solida hat sich die Situation im Breisgau genau angeschaut.
Funktioniert der neue so gut wie der alte? Diese Frage stellt sich unweigerlich, wenn man Nachfolger von Christian Streich in Freiburg wird. Und die Antwort lautet fast. Streich hatte letztes Jahr nach 19 Spieltagen genau ein Pünktchen mehr. Der große Umbruch auf der Trainerbank ist bis jetzt gelungen. Julian Schuster hat beim SC Freiburg ein gut bestelltes Haus vorgefunden und sogar schon ein paar Schönheitsreparaturen durchgeführt. Zum Beispiel mehr Offensivpressing. Das bringt Vincenzo Grifo wieder deutlich besser ins Spiel. Die Folge? Die Spielweise ist unter Schuster attraktiver geworden. Dafür ist der Sportclub zurzeit hinten etwas instabil, kassiert gegen Bayern schon die dritte Pleite in Folge und holt in dieser Saison auch generell kaum Punkte gegen die Großen der Liga. Aber vielleicht holt Jochen Seier ja kurzfristig noch eine prominente Verstärkung. Jan-Niklas Beste steht angeblich auf der Wunschliste von Trainer und Manager. Womöglich eine Win-Win-Situation für Club und Spieler. Oder anders gesagt, für Beste und Freiburg wäre es das Beste. Was auffällt, Schusters Team ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Freiburg hat einen der ältesten Kader der Liga. Viele über 30-Jährige bekleiden Schlüsselpositionen und gehören wie Ginter, Höhler, Gregoritsch, Günther und Grifo zum Inventar. Julian Schuster muss aber auch jungen Talenten wie dem 22-jährigen Torhüter Atubolu Vertrauen, Spielzeit und Perspektive geben, Fehlerquote inklusive. Schusters Einstand ist auf jeden Fall gelungen. Wir glauben aber, der Umbruch beim Sportclub ist mit der Personalie Schuster längst nicht zu Ende.
Jochen, du hast ja auch anfangs der Sendung schon gesagt, der Einstieg für Julian gelungen, bewerten wir ja auch so. Ist da was dran, dass der Umbruch weitergehen muss, auch kadermäßig, also was die Altersstruktur angeht? Und wenn ja, ja, wie geht er das an?
In Summe keine schlechte Analyse, muss man sagen. Gegen die Top-Teams haben wir auch in der Vergangenheit nicht ganz so gut ausgesehen. Ich glaube, das ist jetzt kein Thema, die man am Trainer festmachen kann. Und in Summe muss man schon sagen, dass der Schritt von Christian Streich, der 12,5 Jahre bei uns wirklich herausragende Arbeit gemacht hat, eine sehr starke Persönlichkeit war, dass er uns total gelungen ist, sehr geräuschlos, innerlich gut, Staffelstabübergabe. Und klar, und jetzt werden nächste weitere Punkte werden folgen, Mannschaftszusammensetzung, Altersstruktur kam im Beitrag vor. Das ist schon Thema, das wissen wir natürlich auch. Wir haben viele, viele gute Junge, wir haben viele Ältere, die den Karren ziehen, die das absolute Gerüst gebildet haben über die letzten Jahre, auch noch aktuell bilden. Und uns fehlt so ein bisschen der gesunde Mittelbau, dieses 24, 25, 26 Jahre Altersstruktur.
Da passt ja Beste dann rein, oder?
Da würde er auch reinpassen, aber auch vor der Saison haben wir in dem Segment auch, waren wir in dem Segment unterwegs. Und ja, ich glaube schon auch, dass das Trainerthema ein großes war für uns, dass wir es aber gut gelöst haben. Julian ist in seinem Gesamtpaket absoluter Top-Trainer für uns. Aber das andere wird eine genauso große Aufgabe nochmal werden, die Mannschaftsstruktur dann anzupassen, gute Übergänge zu schaffen, weil es nicht einfach ist. Wir haben, die Jungs sind immer noch sind gut auf dem Platz, sind auch noch nicht drüber. Aber klar, irgendwann kommt auch da der Zeitpunkt, wo man Übergaben und fließende Übergaben schaffen muss. Und das mit sehr verdienten Spielern, denen wir sehr viel zu verdanken haben und die aktuell auch noch funktionieren, ist schon eine Aufgabe.
Ja. Ist ja logisch, dass ihr das Julian Schuster zugetraut habt, diese großen Fußstapfen von Christian Streich auch irgendwie auszufüllen. Hattet ihr dennoch auch ein bisschen Bedenken oder eine Unsicherheit, wie das werden wird nach so einer Ikone?
Ja, wir haben intensive Diskussionen geführt. Mein Christian war ja ein Abschied mit etwas längerem Anlauf. Er hat in den Jahren vorher auch schon immer mal intern mit die Runden gedreht, wo er nicht ganz sicher war, wo wir die Köpfe zusammengesteckt haben. Das heißt, wir haben uns in dem Bereich schon, und das ist ja absolut wichtig als Bundesligist, man hat einen riesen Scouting-Apparat für Spieler, Hauptamtliche ohne Ende, außer bei der Trainerposition, der Schlüsselposition, jedem Verein fällt plötzlich irgendwas vom Himmel, wenn es nicht mehr funktioniert. Wir haben uns da schon intensivst vorbereitet, haben in all den Jahren, das muss man sagen, auch mit Wissen von Christian Gespräche geführt, aber in so einem Setting ganz entspannt, sich kennenzulernen, reinzufühlen, um zu gucken für den Tag X. Und ja, am Tag X waren wir sehr sicher, dass Julian dann die beste Lösung ist für uns, mit einem, besser sagen, Risiko wäre falsch formuliert, mit einer Unsicherheit, weil er einfach noch nicht in Verantwortung war. Auch Julian hat noch keine 3, 4 Bundesligaspiele in Folge verloren, weil das noch nicht an der Linie stand. Und wie man mit solchen Situationen dann umgeht, das weiß man dann vorher nicht. Man kann viel sprechen, aber er kam dann auch in ein sehr stabiles Umfeld, wo er sich hundertprozentig auf die Verantwortlichen verlassen kann. Wir haben den Trainerstab nochmal punktuell verändert, aufgeladen mit Komponenten, die eben für ihn auch wichtig sind. Und habe schon das Gefühl gehabt, dass wir gut reinstarten können, dass wir eine Stabilität kriegen können, aber auch, das muss man sagen, weil die Kabine funktioniert und weil die Spieler, weil es hieß, der eine oder andere ist am Zenit, weil die da sind. Das war ein absoluter Schlüssel für uns auch und auch deswegen konnten wir diesen Weg so gehen.
Du atmest tief ein, Alfred, das ist meistens ein Zeichen, dass du was sagen willst.
Das war nicht der Grund, aber könnte was sagen.
Ja, dann mach.
Ja, also man kriegt ja auch hier mit, dass immer, wenn vom SC Freiburg die Rede ist, immer Beifall kommt. Und ihr seid ja sowas wie Musterverein. Und ich sage auch, ich bewundere den Club auch, aber bei allem Respekt habe ich trotzdem den Eindruck, dass es bei euch so ein bisschen stagniert. Und das war schon länger. Also ihr habt ja jetzt ein konkurrenzfähiges Stadion. Ich schätze euch so ein, dass ihr auch nicht viel Schulden habt, nehme ich mal an, sondern dass ihr eher was auf der Seite habt. Aber so richtig voran geht es nicht. Es ist immer so, Mittelfeld, dann habt ihr, VfB Stuttgart ist von ganz unten an euch vorbeigezogen. Jetzt steht ein Club wie Mainz plötzlich vor euch. Und bei euch heißt es dann immer, ja, der Verein ist so seriös und so sympathisch. Und die kriegen das immer irgendwie hin. Aber was kriegt ihr hin?
Also die Antithese.
Die Frage ist doch, wollt ihr nicht mal wirklich mal in Europa schnuppern? Habt ihr ja zweimal oder dreimal gemacht, aber auch da nicht mit großem Erfolg. Gegen West Ham habt ihr, glaube ich, wie viel? 5-0 verloren. Wann geht es denn mal richtig nach oben?
Muss ich hier tiefer Luft holen? Muss ja schon mal drauf gucken, wer wir sind als Standort. Was wir in den letzten Jahren sozusagen auch gemeinsam entwickelt haben, stimmt. Stadionneubau, ganz großer Schritt für uns. Auch in der Gesamtwahrnehmung hat sich damit was verändert, so ein bisschen aus dem Deckungsschatten raus. Früher sind wir ein bisschen mehr unterm Radar geflogen, haben sehr effizient aus wenig viel gemacht. Jetzt haben wir mehr Möglichkeiten, haben letztes Jahr den europäischen Wettbewerb wegen Torverhältnis verpasst. Ist jetzt dramatisch, weiß ich nicht. Davor haben wir 2 Jahre europäisch gespielt, Euroleague. Ich glaube, strukturell kann man das von uns nicht erwarten, sind da jeweils durch die Gruppe gegangen, ins Achtelfinale. Ja, West Ham war dann die Grenze für uns, Juventus war die Grenze, aber das ist auch die natürliche Kante für uns, das muss man schon auch sagen. Und ich glaube, unser Weg ist ein anderer. Wir sind total auf dem Weg, wir investieren mehr in die Mannschaft, wir wachsen als Gesamtverein ganz extrem, aber wir wollen halt doch unseren eigenen Weg gehen, wo ein Stück weit Identität auch eine wichtige Rolle spielt auf der Trainerposition, aber auch in der Zusammensetzung der Mannschaft. Auch gegen Bayern waren 5 Spieler auf dem Feld, die bei uns durchs Nachwuchsleistungszentrum gegangen sind. Ich glaube nicht, dass es schlau wäre, alles über Bord zu werfen, jetzt sagen wir auch mal richtig zu trommeln, große Ziele auszurufen, die strukturell man uns nicht so richtig anheften kann. Also ich würde auch gern sagen, aber wir haben jetzt so eine
jedes Jahr
Substanz und à la Stuttgart, wenn man das erwähnt, Stuttgart, wenn die erfolgreich sind, Champions League spielen, sind die halt meilenweit vor uns.
Mit dem Finger die waren mal meilenweit hinter euch.
Ja, ja, klar, aber es ist ein Standort,
der
Top-5-Standort ist.
5 Jahre lang stand Stuttgart hinter Freiburg.
Aber ist ja die Frage, ist es jetzt ist ja eher ein Kompliment für uns, wenn Stuttgart es gut macht, was sie gerade tun, haben sie Möglichkeiten ohne Ende, strukturell nicht wirklich zu vergleichen, aber dass wir ambitioniert sind, das ist überhaupt keine Frage. Aber jetzt sage ich auch, haben wir in Frankfurt gespielt, haben deutlich verloren, muss man sagen, in Stuttgart waren wir nicht gut und jetzt Bayern, das waren die 3 Mannschaften, da haben wir jetzt eine gekriegt. Jetzt gucken wir, was in den nächsten Wochen kommt, aber ich sage mal, es wäre natürlich fatal, wenn ich jetzt hier sitzen würde und so neue Zielsetzungen raushaue, die strukturell, wenn man jetzt einfach mal den Faktencheck macht, glaube ich schon, dass wir eher überperformen anhand der Möglichkeiten. Wir sind nicht mehr im letzten 2, 3 der Bundesliga, aber auch je nach Zusammensetzung, wenn da mal wieder Köln hochkommt, Hamburg hochkommt, andere runtergehen, die ein bisschen Erfolg haben, sind es schon auch wieder Standorte, die richtig schnell Wucht entwickeln können. Ich finde, dass wir es auf uns, also mit Überzeugung sage ich das, dass wir Schritt für Schritt Wachstum dann anstreben, aber immer in dieser Klammer bei uns zu bleiben und jetzt nicht wilde Werke zu machen, dass auch wir überlegen und die Situation es ist nicht viel einfacher geworden. Wir haben ja Möglichkeiten, könnten vielleicht höher ins Regal greifen. Aber was heißt das schon? Transfers zu machen für 7, 8, 9, 10 Millionen? Machst du 2, 3? Was verändert sich?
Naja.
Ist es wirklich unser Weg?
Aber anhand der Frage und auch dem, was du vorher gesagt hast, also merkt man schon, die Anspruchshaltung an den SC Freiburg hat sich verändert. Sozusagen dieser sympathisch knuddelige Studentenverein,
der ja auch
irgendwie so durchmogelt, seid ihr nicht mehr.
Sind wir eben auch noch.
Auch noch. Ja, ihr seid noch sympathisch und knuddelig, aber ihr seid schon auch ein gestandener Bundesligist mit... der zu Recht auch Ansprüche stellt, in der oberen Tabellenhälfte sein zu dürfen und hervorragende Arbeit macht. Wir machen jetzt eine kurze Unterbrechung, sprechen gleich weiter mit Jochen Seyer über den SC Freiburg und den Weg, den man da gehen will. Und Ihnen drücke ich wieder die Daumen bei unserem Gewinnspiel. Geht um richtig viel. Toi, 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 bis gleich. Willkommen zurück beim Stahlberg-Doppelpass am heutigen Sonntag. Wir sind mitten im Thema SC Freiburg. Und Martin Quast, du warst nicht nur gestern in Freiburg, sondern verfolgst ja den Weg auch. Jochen Seyer hat das ja gerade sehr ausführlich erklärt, dass man da sich absolut im Soll fühlt. Aber was ist die Fantasie? Was ist sozusagen die Vision, die man haben muss beim SC Freiburg, deiner Meinung nach? Oder ist man da, wo man ist, auf immer einbetoniert sogar sozusagen
tabellarisch? Mir fällt gerade nicht ein, wer das den Satz den Großen gesagt hat, wer Visionen
kostet
hat.
Kostet möglicherweise auch 3 Euro.
Sollte zum Arzt
gehen. Das war Helmut Schmidt, glaube ich.
Das war ein ganz Großer war das. Ja, ich glaube, es war Helmut Schmidt, ja, okay. Das kann sein. Ich glaube, die Visionen, die leben schon ihre Vision. Ich glaube, in Freiburg wird die Vision schon erlebt, wenn du da hinkommst. Also ich meine, ich kann mich noch wirklich erinnern an diesen kleinen Kuschelclub mit der alten Kells-Holztribüne. Ja, jetzt steht da ein riesiges Ding. Denen wird die Bude eingerannt. Die haben sich hervorragend entwickelt. Und es ist ja eigentlich schon unglaublich, dass man über einen Verein, der nun wirklich nicht zu den Großen des Landes zählt, so eine Erwartungshaltung hat. Alfred, wie du das gerade sagst, ja, wann geht es denn so richtig nach Europa? Ich meine, das ist ja fast der Fluch der guten Tat, dass du über so viele Jahre dich sehr, sehr erfolgreich entwickelt hast und jetzt halt immer mit den Großen in einem Atemzug genannt wirst. Das klappt so nicht, aber wenn du auf die Spiele guckst gegen Wolfsburg, gegen Bremen, gegen Augsburg, gegen Gladbach, die schlagen die Freiburger die alle.
Leipzig, Leverkusen, Dortmund.
Aber das Interessante ist ja, dass sie die Bodenhaftung dann einfach auch nicht verlieren und das Leben. Es gibt ganz andere Vereine, die wollten auch im einmaligen Erfolg mit jetzt gar nicht so lang her in europäischen Qualifikationszeiten, wollten sie mit den großen Hunden pinkeln gehen, kriegen es Bein nicht so hoch. Schalke, HSV, guck mal, wo die alle hingekommen sind. Köln, Hertha, alle weg. So, und Freiburg ist immer noch da. Also die machen ganz viel, viel besser. Und ich glaube, deshalb leben sie ihre eigene Vision und leben schon ihren eigenen Traum. Da bin ich ziemlich fest überzeugt, dass da keiner schreit, nächstes Jahr noch einen höher, noch einen höher, noch einen höher. Also...
Wobei, so ein bisschen hat es Jochen Seyer ja angekündigt oder gespürt schon, dass die Erwartungshaltung jetzt eine andere ist als noch vor ein paar Jahren.
Ja, das ist ja auch der natürliche Weg, dass so ein bisschen reinschwappt. Das lässt sich auch nicht verhindern, das wollen wir auch nicht verhindern. Die eigene Erwartungshaltung hat sich auch ein Stück weit verschoben. Ich sage, wenn wir uns da festbeißen könnten, wo wir in den letzten Jahren waren, wäre es herausragend. Aber auch das ist eine richtige Aufgabe, da immer wieder gute Entscheidungen zu treffen und den Verein eben... Schritt für Schritt auch weiterzuentwickeln.
Ich glaube, nächste Saison wird echt entscheidend. Also dieser Umbruch, der jetzt auch bei euch kommt, wir haben das ja im Film gesehen. Eure Kabine ist ja schon so, Julian Schuster hat ja auch einen dankbaren Job übernommen, weil die Kabine 100% funktioniert, weil du extrem gute Charaktere in der Kabine sitzen hast. Und über einen Grifo, die Zeit ist absehbar, dass es irgendwann nicht mehr für ganz erste Reihe reicht. Du kannst ja was gerne zu Yannick das Beste sagen. Auch gleich, ich glaube, ihr seid da schon ziemlich weit in den Ideen, dass das einer sein könnte, der euch ganz schnell hilft. Da habt ihr einen Neuen, der Standards perfekt treten kann. Aber auch ein Chico Höfler ist eigentlich nicht mehr erste Wahl. Christian Günther geht auf die Zielgerade. Und das sind ja schon Jungs, die Kabine extrem auch führen und die es natürlich Julian auch leicht gemacht haben, sage ich mal, diesen Einstieg zu wählen. Deswegen glaube ich, bei all den Visionen, die jetzt kommen, kommt jetzt trotzdem so Nadelöhr, dass du durch musst, diesen Umbruch hinzukriegen. Ist nicht einfach, glaube ich, bei euch. Und ich glaube, da kommt ein harter Job auf dich zu.
Ja, das hatte ich ja vorher auch schon selber. Also es auch die Analyse, die stimmt. Kabine funktioniert top in all den Jahren. Natürlich hat es was mit Transferentscheidungen zu tun. Wen holen wir zu uns? Welche Komponenten sind uns wichtig? Das hat uns über all die Jahre auch getragen. Mhm. Ja, es ist Altersstruktur, habe ich vorher angesprochen. Viele Top-Junge, viele, die jetzt auch 30, 31, 32 sind, die ja, für Woche abgeliefert haben, es immer noch tun. So, aber da weiche, fließende Übergänge hinzukriegen, das ist eine richtige Herausforderung, vor der wir auch stehen. Das ist in der Tat so, aber auch da bin ich positiv, dass wir es gut bewältigen.
Kannst du zu Jan Niklas Beste schon was Konkretes sagen?
Nein.
Aber es sieht gut aus.
Es ist ja immer so ein bisschen müßig.
Sehr gut aus.
Naja, mach mal weiter. Ich glaube, du triffst.
Also ich habe ihn gleich weich. Nee.
Es ist zumindest ein Spieler, der vom Profil
passen wird.
Blick auf Altersstruktur, auf die Position. Und da geht es auch nicht nur um die Seite, dann, weil Vincenzo Grifo immer genannt wurde und Altersstruktur. Vincenzo, Top-Spieler für uns.
Das wäre schon eine besondere Kategorie für euch, oder?
Ja, es wäre, wenn es so kommen würde. Ich weiß nicht, wie viele Konjunktive kann ich noch reinpacken. Dann wäre das mit Sicherheit ein interessanter Transfer. Aber jetzt gucken wir.
Das ist so die Kategorie auch wie Erin Dingci. Also dieses sich Nähren aus Jungs, die dann auch wieder den nächsten Schritt gehen. Das ist ja im Prinzip genau das, wie der SC Freiburg da groß geworden ist. Und wenn du auf das Spiel gestern schaust, auch das ist ja wieder etwas, ich möchte gar nicht wissen, wie das bei großen Vereinen, bei anderen Vereinen laufen würde, wenn du den Kapitän, die Institution Christian Günther gestern auf die Bank setzt, Vincenzo Grifo gestern auf die Bank setzt. Und das sind Jungs, mit denen der Trainer noch zusammen gespielt hat. Da sind ja 9 Jungs im Kader.
Da saß auch auf der Bank und so.
So und das akzeptieren die da aber auch. Also da ist schon so ein Zungenschlag drin innerhalb der Mannschaft, dass das, sagst du völlig richtig, die Kabine, die ist überragend.
Überragend, wirklich.
Absolut Top überragend. Jungs. Und das ist wirklich die Hauptaufgabe, da diesen Übergang smooth hinzukriegen.
Wird spannend. Lass uns mal Stefan noch kurz mit reinnehmen, Stefan. So die nächsten Wochen entscheiden die über die Saison?
Ja, für den Ausgang dieser Saison auf jeden Fall. Die nächsten 3 Spiele sind entscheidend. Sie haben jetzt Bochum, dann haben sie Heidenheim und Pauli. Ich glaube, das sind die Spiele, wo du dann auch diese 7 oder 9 Punkte, wird nicht einfach, aber holen musst, um vielleicht noch mal oben ranzukommen. Um vielleicht wirklich noch international, Alfred, nächstes Jahr dabei zu sein. Aber ich glaube, diese Spiele, diese 3, die ich gerade genannt habe, sind ganz, ganz entscheidend für den Ausgang dieser Saison für den SC Freiburg.
Ja, du musst vor allem auch ein paar Sachen stabilisieren. Ja, Freiburg, wenn du da mal hinguckst, 36 Gegentore, nur die 3 ganz unten, eben genannte, von denen du gerade auch gesprochen hast, haben mehr Gegentore kassiert. Ich glaube, die letzten 6 Spiele habt ihr 19 Gegentore kassiert. Also da stimmt ja defensiv mal etwas ganz gewaltig nicht. Deswegen gebe ich dir da völlig recht. Dezember, Januar waren schlechte Monate für Freiburg. Bist du auch noch im Pokal rausgeflogen, gegen den Drittligisten, auch mit 3 Gegentoren. Also da ist sehr viel sportlich aufzubessern.
Aber du kannst das nochmal drehen.
Und jetzt kannst du es drehen, deswegen ist der nächste Monat mit den Gegnern mega wichtig.
Ich glaube, St. Pauli ist ja noch was gut zu machen, ne? Das war das 0-3 im Hinspiel, ne? Da warst du richtig sauer danach, das weiß ich noch.
Ja, das war der Ausreißer, sonst nur gegen die Großen.
Exakt.
Punkte abgegeben und verloren und St. Pauli war sozusagen der Ausreißer. Jetzt 89 Sekunden Geduld, Hinweise von unserem Sportwettpartner und danach sprechen wir weiter hier im Stahlwerk Doppelpass. Und da sind wir schon wieder beim Stahlwerk Doppelpass und kommen zu unserer Rubrik Frag den Stargast. Und nur falls du es nicht wusstest, der Stargast, der bist du heute. Und Ruth stellt die Fragen aus dem Netz.
Genau, wir sammeln ja immer Fragen von unseren Zuschauern, Fans und Usern. Und da kommt immer ein ganz bunter Strauß zusammen. Also an Jochen Seyer heute die verschiedenen Fragen. Was vermissen Sie am neuen Stadion, was das Dreisamstadion hatte?
Die ist 1 Meter Gefälle, was wir im alten Stadion hatten, von Süd nach Nord. Klar, das alte Stadion hatte richtig Zauber. Es war nicht so perfekt. Es war eine ganz besondere Kultur dort. Aber ehrlicherweise sind wir sehr, sehr gut angekommen im Neuen und könnten uns jetzt auch nicht mehr vorstellen, im alten Stadion zu spielen. Aber das Gefälle war wahrscheinlich das Besonderste.
Ja, es hatte schon besonderen Charme, historisch. Hier, Sie haben 150 Millionen Euro zur Verfügung. Würden Sie Musiala oder Wirtz kaufen?
Ich
Yes, das ist eine Hypothese.
Mal so hypothetisch gesprochen.
Das meine ich. So, jetzt, Draxler freut sich. Wahrscheinlich wäre ich bei Wirtz.
Warum?
Einfache Frage, einfache Antwort. Ich glaube, man kann nichts falsch machen. Man hätte sich auch andersrum entscheiden können. Ja. Aber von dem her.
Nehmen wir so, loggen wir so ein. Stehen Sie nach wie vor im Austausch mit Christian Streich?
Ja, sind im guten Austausch. Telefonieren regelmäßig. Denke auch, dass er jetzt dann irgendwann wieder ins Stadion kommen wird, dass wir uns da auch mal wieder sehen. Aber nee, wir sind im Austausch. Genau, er atmet durch. Erholt sich von den vielen, vielen Jahren, von den Strapazen als Cheftrainer und genau, nee, geht ihm gut.
Geht er nicht nach Dortmund?
Das war zumindest kein Thema.
Okay, mach weiter. Okay,
nein, das ist gut zu wissen. Würden Sie, wenn Sie könnten, mit dem SC Freiburg an der Club-WM teilnehmen?
Boah, das sind ja alles hypothetische Fragen. Ich meine, ich weiß nicht, was es sind, 40, 50 Millionen Startgeld einstreichen. Ja, ist für uns... leider oder zum Glück, je nachdem, wie man sieht, kein Thema. Ich kann es nicht beantworten, weil wir nicht in den Regionen unterwegs sind.
Zum Thema Gelder einstreichen, finden Sie die Verteilung der Medienerlöse in der Bundesliga gerecht?
Ist eine komplizierte Frage, wo es viele, viele unterschiedliche Blickwinkel drauf gibt. Ich finde, dass wir aktuell einen guten Schlüssel haben, der viele Facetten abbildet. Und ich glaube und hoffe, dass wir so auch weiterhin unterwegs sind. Man kann immer an ein paar Stellschrauben drehen, aber die ganz große Revolution würde ich nicht sehen.
Natürlich wurde immer mal wieder auch gefragt, ob Sie noch einen Knipser holen. Ich weiß nicht, ob schon letztendlich beantwortet wurde in der Runde. Ich glaube noch nicht ganz. Holen Sie noch einen?
Den Knipser?
Den Knipser, einen Joker oder irgendwie so einen Superstürmer.
Den Knipser und Joker, wenn es ihn gäbe, ganz so einfach, dass wir einen holen, der uns jedes Jahr 15 Tore garantiert, dann würde ich sagen, ja. Es gibt ihn aber nicht so auf dem Markt. Von dem her, wir werden vielleicht noch was tun, aber nicht mit Fingerschnipsen zu lösen.
Okay. So, letzte Frage, dann haben wir es auch schon. Das Transferfenster soll zukünftig vor dem Bundesliga-Start enden. Sind Sie dafür oder dagegen?
Ja, also wir haben da intensive Diskussionen in der Kommission Fußball dazu geführt. Grundsätzlich finde ich es schon gut für den Wettbewerb, für die Integrität des Wettbewerbs, wenn es zu Saisonbeginn klar wäre, mit welcher Mannschaft du in die Saison startest. Aber natürlich muss es im Einklang sein mit den Top 5 Ligen, also mit England auf jeden Fall. So, also von dem her, es laufen gerade Gespräche im Hintergrund, weil natürlich, man muss ein bisschen abschichten, je nach Finanzkraft der Ligen und der Vereine, weil wenn es bei uns früher schließen würde als in England und die holen uns die halbe Mannschaft weg, dann wäre es nicht so schlau, den Weg zu gehen. Aber ich glaube schon, dass wir da was hinkriegen und ich glaube auch, dass wir es ein bisschen nach vorne ziehen können, also in der Bundesliga. Zweite Liga, glaube ich, wird so bleiben, weil darum ist auch richtig, dass sie länger offen haben und vielleicht aus von den Bundesligisten noch den anderen Spieler holen können. Ich fände es grundsätzlich gut für den Wettbewerb, für die Integrität und aber im Einklang mit den Top-Ligen, dann wäre ich dafür.
Also wir hören raus, Sie sind dafür, aber es muss einheitlich sein. Ja. Dankeschön, das war's. Frag den Stargast.
Würdest du das eigentlich auch begrüßen, Stefan?
Ich bin absolut bei Jochen, total. Wenn es einheitlich ist, bin ich absoluter Befürworter.
Wie realistisch ist das, dass eine europäische Einheit oder eine Einheitlichkeit zumindest der Top 5 Ligen sich herstellen lässt, Alfred?
Ich habe keine Ahnung. Also,
du hast keine Ahnung, dann nehme ich dich an.
Ja, da ist immer traurig, wenn du bist Experte und hast keine Ahnung. Das ist nicht gut.
Können wir uns nur einen leisten von der
Wow. Wow. Boah, dünnes Eis. Das ist dünnes. Du ja, weißt schon, dass das live war, ne? Wir sind nicht in der Werbung. Nee.
Also jetzt. Nee, ich glaube, England geht diesen Weg. Aber klar, England ist auch absolut am finanzkräftigsten. Die holen sich einfach die Spieler, die sie wollen. Mhm. So, da gibt es ja keine langen Anläufe. Frankreich ist grundsätzlich, glaube ich, auch bereit, aber noch offen. Italien können sich es auch vorstellen. Ich glaube, die Spanier tun sich ein bisschen schwerer. Und dann ist wahrscheinlich am Ende die Gesamtabwägung, macht man es auch. Ohne Spanien. Aber auch da gibt es natürlich Clubs, die können, wenn sie wollen, einem noch wehtun in der Bundesliga. Wir werden sehen.
Eine Frage war davor, Richtung Knipser, Richtung Stürmer. Joker-Tore, das war früher mal Nils Petersen. Jetzt hat Ginter das erste Joker-Tor dieser Saison geschossen. Aber was auffällt, ich habe die Zahlen mal rausgesucht, ihr habt nur 19 von 26 Großchancen vergeben. Hab damit die schlechteste Quote in der Bundesliga. Ist das eine Schwäche momentan und kann man die nur durch einen Transfer lösen oder reicht die Qualität der Spieler, die da sind?
Effizienz war auf jeden Fall ein Thema der Analyse, der Hinrunde. Wir hatten die Chancen, aber ja, haben sie nicht so nutzen können. Aber wir sind auch irgendwie überzeugt. Also wir haben ja viele Torschützen. Wir haben nicht diesen einen, der sozusagen uns in Anführungszeichen den Arsch rettet, sondern es verteilt sich auf die komplette Mannschaft, was auch eine Qualität sein kann. Aber natürlich ist es immer auf der Suche, sich dann offensiv zu optimieren. Aber wir sind nicht unzufrieden.
Also Effizienz war gestern auch ein Thema bei Bayern 04 Leverkusen. Da hat Florian Wirtz gezaubert und wirklich gezeigt, alles, was er kann. Nur sie haben nicht genügend Tore geschossen. Und am Ende haben sie dann Punkte verloren. Und der Abstand auf die Bayern ist größer geworden. Aber die Wirtz-Gala, die wollen wir besprechen.
Der beste Mann des Spiels ist am Ende auch der frustrierteste. Florian Wirtz brennt zwar gegen Leipzig ein spektakuläres Fußballfeuerwerk ab, spielt im Alleingang die RB-Abwehr schwindlig, bereitet Tore vor, setzt seine Mitspieler perfekt in Szene und wird trotzdem nicht zum Matchwinner. Aluminium verhindert ein Happy End für Wirtz. Spielglück ist das Einzige, was Wirtz gegen Leipzig fehlt. Böse Zungen könnten sagen, es ist fehlende Effizienz. Und ein Unterschied zur letzten Saison. Im Meisterjahr hat Leverkusen nie eine Führung verspielt und einen 2-Tore-Vorsprung schon gar nicht. Gegen Leipzig ist es jetzt sogar schon zum zweiten Mal passiert. Bayer hat seinen Killerinstinkt verloren. Denn der Meister geht auch allzu fahrlässig mit seinen Großchancen um. Und deswegen ist der Abstand auf die Bayern trotz Wirtz-Gala wieder auf 6 Punkte angewachsen. Das frustrierende Fazit für den Man of the Match: Florian Wirtz hat das Spiel geprägt, aber nicht entschieden.
Unzweifelhaft richtig. Aber Stefan, was der gestern gespielt hat, war großartig. Also ich
habe ein absoluter Traum. Du siehst eben dieses unbekümmerte, ja, was er alles drauf hat, auf engstem Raum wirklich 1-2 Spieler stehen zu lassen. Zieht viele Sprints an, ist halt ein Unterschiedsspieler. Und deswegen hat er auch den Wert, den er hat.
Also ich glaube, Leverkusen ist besser als Bayern. Aber Leverkusen lässt zu viel liegen. Denk mal an die Hinrunde. Kiel nicht geschlagen. Leipzig Hinspiel, 2-0 geführt, 3-2 verloren. Mhm. Bremen nach Führung nicht geschlagen. Die haben schon so viel liegen lassen, auch gestern. Das tut so extrem weh. Also Leverkusen ist die beste deutsche Mannschaft. Meine Meinung. Besser als die Bayern, aber sie stehen nicht oben und das haben sie selbst verschuldet.
Aber woran liegt es, dass sie diesen, letzte Saison waren sie unschlagbar, da haben sie alles noch gedreht hinten raus. Jetzt ist irgendwo dieser Nimbus weg. Woran könnte das liegen?
Ja klar, ich meine, wir haben uns ja so oft auch in dieser Runde hier im letzten Jahr gewundert, das gibt es doch gar nicht schon wieder in der 96., 98., was weiß ich. Die haben ja ganz viele Spiele ganz knapp gewonnen und dieses Glück geht die halt, und da bleibe ich beim Wort Glück, geht ja dann halt auch mal irgendwann flöten und dann haben wir so ein Jahr wie in diesem. Ich bin 100% Jannik deiner Meinung. Ich finde Leverkusen in der Mannschaft als mit den Einzelspielern finde ich besser als Bayern. Sie haben Bayern im Pokal geschlagen, sie haben gegen Bayern unentschieden gespielt. Also eigentlich ist alles bereitet, dass sie wieder auf Augenhöhe da durchgehen. Aber es sind jetzt 6 Punkte, viel schlechtere Tore. Das heißt, das sind eigentlich de facto sind 7 Punkte. Bayern müsste jetzt schon 2-mal verlieren. Und je nachdem, wie die Bayern, ob sie jetzt weiterkommen in der Champions League oder in die Playoffs müssen, das ist ja eigentlich wie gemacht für Leverkusen, dass rund um das Leverkusen-Spiel Bayern an dem Mittwoch vorher und an dem Mittwoch danach in die Playoffs gehen müsste. Also da hättest du so eine Last, so einen Druck beim FC Bayern. Wenn du da dran bist und Puncher-Mentalität hast und die Bayern schlagen kannst, dann glaube ich auch, dass es Leverkusen packt. Aber sie haben zu viel liegen lassen.
In der letzten Saison haben sie immer, wenn sie in Führung gegangen sind, die Spiele auch gezogen. Ja. Jetzt haben sie schon 6-mal nach Führung noch Punkte abgegeben. Das ist schon...
Ich glaube, das ist die einzige Unwucht im Kader, ist die Defensive. Also, dass sie Kosunu vor der Saison abgegeben haben und du hast im Endeffekt nur Tabsoba und Tah für die Innenverteidigung. Du kannst Andrich mal da spielen lassen zur Not, aber sie haben die Position vorne, Boniface oder Schick, das zentrale Mittelfeld mit Alex Garcia, spanischer Nationalspieler, der gestern wieder ein Tor gemacht hat, oder Palacios, der fast nur noch von der Bank kommt. Du hast eigentlich überragende Qualität auf allen Positionen, aber im Moment fällt ihnen, finde ich, so ein bisschen die Unwucht in der Defensive auf die Füße. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie nicht mehr so stabil sind wie letztes Jahr, weil sie verlieren die Spiele ja oder gewinnen sie im Moment nicht, weil sie hinten leider zu anfällig sind.
Deshalb
suchen Sie ja auch einen Innenverteidiger, so hört man zumindest. Herr Moser, Eis Rom geistert da rum. Mal gucken, ob da noch was passiert bis zum 3. Februar. Stefan, aber lass uns reinschauen ins Spiel. Das erste Tor war dann Schick, der zurzeit auch trifft und trifft und trifft. Aber dieses Tor gehört doch nur einem Mann, oder?
Genau, die Vorarbeit ist halt Weltklasse, ne? Wie er hier auftreten, nochmal aufzieht. Dann mit dem Außenriss übrigens gegen den Pfosten. Und Schick steht da, wo ein Stürmer stehen muss und bedankt sich, weiß, wo er sich zu bedanken hat. Aber das Tor, ja, ich sag mal, zu 80% gehört natürlich Florian Wirtz. Das macht ihn halt so stark. Ne?
Aber diese Bewegungen kennt ja irgendwie jeder, aber trotzdem
ja, du weißt
scheinst
nicht,
du es nicht verteidigen zu können.
Nein, weil du nicht weißt, wann er auftritt und wann er abbricht. Ne? Das ist so schwer zu verteidigen, das ist eigentlich gar nicht zu verteidigen. Und das macht ihn so außergewöhnlich. Wenn er eben die Möglichkeit hat, mit Tempo auch noch in den Strafraum, dann kannst du eh nicht in den Zweikampf gehen, dann hat er immer diesen Vorteil.
Ja.
Da muss ich sagen, da haben wir wirklich nur zwei in Deutschland, das ist Wirtz und das ist Musiala.
Jochen hat ja auch gesagt, er würde sich dann in dem Fall für Florian Wirtz entscheiden, wenn er mal jemals vor so einer Entscheidung stehen würde. Aber dieses Tor hat ja eine Vorgeschichte. Da gab es dieses Gesicht an Gesicht zwischen Orban und Wirtz. Da gab es vorher dieses Schubsen. Erstmal die Leipziger sagen, halt, da war doch ein Handspiel hier von Mukiele. Ist die einzige Perspektive, die wir haben, können wir schwer belegen bzw. nicht belegen oder widerlegen. Dann daraus entsteht dieses Tor. Aber ich war ja schon bei diesem Duell mit Willi Orban. Stefan, die haben sich da ein bisschen bekabbelt.
Ja,
das Orban, kennst du ja auch, dass man sich mal so gegenübersteht.
Orban bekommt halt einen Schubser.
Ja. Ja,
der Ball war schon im Aus vom Wirtz. Da hat er sich ein bisschen aufgeregt. Dann wurde aber der Einwurf schnell ausgeführt und dadurch entstand diese Situation. Ja, da ist jetzt die Diskussion. Jetzt wird der Einwurf, wie gesagt, ausgeführt. Und dann guckt Wirtz den Orban an und sagt, konntest mich halt nicht stoppen. Aber ist auch schwer, den zu stoppen.
Das Geile ist natürlich an dieser Situation, der Orban wiegt etwas Doppelte vom Wirtz.
Ja.
Ja, und dass der sich da hinstellt und wirklich diese Provokation mitnimmt. Und wir haben gestern das Interview von Jonathan Tah gehört. Er hat...
Aber pass auf, jetzt musst du mal gucken. Jetzt fällt das Tor. Ja?
Ja,
und achte mal nur auf Wirtz.
Genau, ja.
Sofort er dreht sich jetzt zum Orban und sagt, guck mal, Junge.
So, Digga, da habe ich dir mal schön gezeigt, mein Freund. Ja, aber er hat auch gelernt. Ist ja so ein kleiner Reaktionär eigentlich. Und, aber er saugt auf wie ein Schwamm, der Florian Wirtz. Und er, sein großer Lehrmeister, in dem Fall Jonathan Tah, wo kann ich mich verbessern, ist die Frage von Flo. Und Jonathan sagt halt, bleib cooler in dem, wie du aus dir rausgehst. Zeig's ihm mit den Füßen.
Mhm.
Ja, und dann regt er sich nicht auf und fängt an, groß zu quatschen, sondern er hat ihn verladen, wie du es schöner nicht machen kannst. Also eine bessere Antwort gibt's ja gar nicht als das.
Und dann ist auch der Leipzig-Trainer Marco Rose bereit, in der Pressekonferenz Blumen sozusagen zu verteilen und einfach sich zu freuen, dass Florian Wirtz ein deutscher Fußballer ist.
Ich glaube, dass wir uns als Deutsche sehr glücklich schätzen dürfen, dass wir so einen Fußballer in unseren Reihen haben, ja, mit Musiala und dem einen oder anderen noch. Außergewöhnliche Qualität, die du vorher auch ansprichst, die du aber scheinbar nicht verteidigen kannst. Obwohl ich glaube, dass wir uns vor dem ersten Tor auch ein bisschen besser anstellen können. Aber ist ein außergewöhnlicher, toller Fußballer und ich freue mich, dass wir ihn bei ein paar Höhepunkten für die deutsche Nationalmannschaft noch sehen. Und Xabi gratuliere ich natürlich zu so einem tollen Spieler.
Ja, schöne Worte von Marco Rose. Und was du gesagt hast, dass Wirtz dazulernt, dass er auch robust ist, dass er dazwischen geht. Da haben die Leipziger sich dann ziemlich beschwert bei dem zweiten Tor, nämlich die Szene mit David Raum. War das nicht eigentlich ein Foul von Florian Wirtz, der da von der Wade, vom Unterschenkel von David Raum sich abdrückt? Ja, wir sprechen gleich hier im Stahlwerk Doppelpass darüber. Hätte man das zurückpfeifen müssen und wäre dann das 2:0 gar nicht entstanden. Nach einer kurzen Pause sind wir wieder zurück hier im Stahlwerk Doppelpass mit der Diskussion über Bayer Leverkusen in Leipzig. 2:2, bis gleich.
zum Dalle Doppelpass. Unsere heutige Runde unter anderem mit dem Sportvorstand des SC Freiburg, Jochen Seyer. Wir sind aber beim Spiel Leipzig-Leverkusen. Und ich habe unsere Zuschauerinnen und Zuschauer mit dieser Szene, Stefan, faul, ja, nein, wird's an David Raum in die Pause geschickt. Was hast du für eine Meinung? Die Leipziger sind natürlich richtig sauer gewesen, dass es eben kein Foulspiel entschieden wurde vom Schiedsrichter, sondern dass das 2-0 sich daraus entwickelt hat. Was würdest du sagen? Hätte man das abpfeifen müssen?
Ja, es ist ein Foul, es ist keine rote Karte, aber es ist ein Foul, weil er relativ lange drauf bleibt. Er kann den linken Fuß schon wegnehmen, von daher hätte man eigentlich pfeifen müssen. Der Linienrichter steht unmittelbar daneben. Und Raum, wenn er schreit, wir wissen, ist ein harter Junge, ja, den kannst du nicht wirklich wehtun. Ich glaube, da hat er wirklich Schmerzen gehabt, von daher verstehe ich den Unmut der Leipziger.
Gibt es andere Meinungen in der Runde? Nee? Auch nicht?
Alfred,
ich weiß nicht, also ich finde Raum grätscht, ja, und also wird's. Wir reden ja immer über Slow-Mos und Standbilder und Kontakte, also auf ein Frame und so. Also in der Dynamik, ich finde, es ist ein 50-50-Ding. Ich finde, du kannst es weiterlaufen lassen. Es darf auf keinen Fall einen Platzverweis geben, also auf gar keinen Fall. Dann machen wir den Fußball, glaube ich, wirklich kaputt. Wenn es hier faul ist, ist es völlig okay, aber ich finde, es ist nicht zwingend faul. Also,
aber jetzt schau mal. So, jetzt hat er ihn drauf. Jetzt kann er ihn ja schon wegziehen, den linken Fuß. So,
jetzt ist einmal Kurzgewicht
drauf. Ja, jetzt geht er nochmal drauf. Also, das musst du abpfeifen. Also, brauchen wir nicht drüber reden.
Dass die Jungs da hinten von Red Bull jubeln, das wundert mich nicht. Aber,
RB.
RB, Entschuldigung. Ja. Rasenballsport.
Genau.
Aber das ist keine Absicht. Die Jungs kennen sich aus der Nationalmannschaft.
Ist auch keine rote
Flo
Karte.
Flo Wirtz ist ein hochanständiger Kerl. Er hat in dem Moment, wo du merkst, er macht was Falsches und er zieht das Bein weg, dass wir hier über einen Foul reden, steht außer Frage. Eine Karte, nein.
Okay, also Leipzig, wie schätzt du die denn ein? Also sind die jetzt, nachdem sie das Ding da noch mal halb gedreht haben, auf den Unentschieden gestellt haben, ist das für die eher so ein bisschen Rückenwind jetzt? Auch wenn sie jetzt keinen Sieg geholt haben?
Das war gestern sicherlich.
Weil du hast mal geschrieben, ich wäre nicht überrascht, wenn Rose vor Sahin fliegt. Also das war jetzt sich als falsch rausgestellt.
War das falsch? Ja. Ne?
Ja. Naja, im Nachhinein schon. Zu dem Zeitpunkt, als du es geschrieben hast, war es noch okay.
Nein, das war jetzt ironisch, weil ich weiß, dass es falsch war. Aber ich glaube, dass dass Leipzig gestern natürlich, das war schon ein Zeichen, dass es auch wieder vorangeht. Allerdings ist die Saison für Leipzig natürlich schon sehr unbefriedigend, muss man sagen. Also im Pokal sind sie noch, aber sie sind in der Champions League, haben sie ja wirklich blamabel abgeschnitten. Und wir wissen ja auch, was in dem Fall Red Bull als international aufgestellter Weltkonzern sich so vorstellt. Und da ist jetzt RB ausgeschieden, Red Bull Salzburg ist ausgeschieden. Und da ist sicherlich auch ein bisschen Unmut. Und man darf gespannt sein, wie sich da jetzt Jürgen Klopp einbringt. Also der wird ja sicherlich auch seine Vorstellungen haben, denke ich mal.
Wir kommen jetzt zu einer Meldung, die viele überrascht hat in dieser Woche, nämlich Bundestrainer Julian Nagelsmann verlängert seinen Vertrag bis zur EM 28. Ruth.
Ja, er hat offensichtlich richtig Gefallen an diesem Job gefunden. Das war nicht unbedingt so abzusehen, als er 2023 angefangen hat. Da wusste er wahrscheinlich selbst noch nicht, wie lange er das machen will. Aber der Vertrag ging dann bis 2026 erstmal bis zur WM oder nach der WM, dass er da noch ein erfolgreiches Turnier gestaltet mit der Nationalmannschaft. Und jetzt diese vorzeitige Vertragsverlängerung, ziemlich aus dem Nichts, bis 2028, also EM dann in Großbritannien und Irland. Also er hat vieles vor, dieses Viertelfinal aus gegen Spanien bei der Heim-EM. Das hat ihm wohl nicht gereicht. Da soll mehr kommen. Er spricht von Titel und er hat sich selbst auf dem Instagram-Account des DFB an die Fans gewandt. Und da hören wir gerne mal zusammen rein.
Nur gemeinsam können wir Großes erreichen. Ich habe es nach der EM gesagt, wir haben sehr, sehr große Ziele. Jetzt erstmal bei der Nations League, dann aber natürlich auch hoffentlich bei der qualifizierten WM. Wir wollen den Titel gemeinsam holen, dass wir schöne Stunden verbringen und die Vertragsverlängerung sich auch für alle gelohnt hat. Vielen Dank. Auf weitere Folge.
Hallo liebe Fans, hier spricht Julian Nagelsmann.
So, sind wir mal von vorne nach hinten kurz geschwungen. Aber wir haben es zumindest gehört. Er will eben auch mit der Unterstützung der Fans für Erfolge sorgen. Was haltet ihr davon?
Ja, was haltet ihr davon? Ist das ein gutes Zeichen? Ist das, was für ein Zeichen ist das aus deiner Sicht, Stefan?
Ein richtiges Zeichen. Ja? Ja, sie waren auf dem absolut richtigen Weg, haben eine gute EM gespielt, haben eine gute Nations League jetzt gespielt. Natürlich gegen Italien, muss man mal schauen. Aber davon macht man das nicht abhängig. Ich finde das total nachvollziehbar, den Vertrag bis 28 zu verlängern. Die Spieler wissen, wo sie dran sind. Und mit Rudi Völler auch in der Kombination ist es richtig gewesen, den Weg zu gehen.
Was ja schon bemerkenswert ist, also der DFB hat ja lange Zeit negative Schlagzeilen gemacht. Jetzt sind das ja, eher positive. Drin. Das geht alles in Ruhe. Das kriegt keiner mit. Das wird einfach so durchgezogen. Kann man gut anschauen, ne? Kann man gut kommentieren.
Es ist ein ganz neuer Vibe entstanden, ne? Auch durch diese Heim-EM. Jetzt ist wieder eine Positivität da, die ganz lange gefehlt hat. Wir haben Bock auf die Nationalmannschaft. Jürgen hat einen großen Anteil daran, dass es wieder Spaß macht. Mhm. Trotzdem glaube ich, ist es gut, in kürzeren Zyklen zu denken. Also ich bin so ein Fan von, lass uns doch immer 2 Jahre mit einem Bundestrainer arbeiten, weil es gibt eben nur alle 2 Jahre was Messbares. Und danach kann man eigentlich entscheiden, machen wir in der Konstellation weiter oder brauchen wir einen neuen Impuls? Weil wir sind eine riesen Fußballnation. Wir haben jetzt lange nichts gewonnen. Und ich wünsche mir schon, dass wir um Titel spielen. Das finde ich bei Julian Nagelsmann auch super, dass genau das sein Anspruch ist. Mhm. Aber für mich jetzt auch gereicht bis 26. Und danach gucken wir, was haben wir denn geholt? Wie sind wir denn sportlich aufgestellt? Aber trotzdem ist es, glaube ich, ein gutes Zeichen für den deutschen Fußball, dass wir überhaupt einen jungen Trainer haben, einen guten jungen Trainer, der sich auch begeistern kann für den DFB wieder, weil das war ja auch ganz lange gar nicht der Fall. Ne? Also ganz lange war es
und ganz viele Leute,
sehr wild.
Und das war ja auch, als er angetreten ist, erstmal klar, er macht das bis zur EM und eigentlich ist er aber ein Vereinstrainer. Ne? Also so hatte ich auch Julian Nagelsmann verortet. Woran liegt das, Jochen, deiner Meinung nach, dass er sich da jetzt doch in dieser Rolle Nationaltrainer, Bundestrainer so wohlfühlt, dass er jetzt auch so eine längerfristige Perspektive eingegangen ist?
Ja, ich kann es nicht in seinen Kopf gucken, aber am Anfang schien es so, als wäre es eine sehr begrenzte Zeit, eine klare Zielsetzung. Aber klar, der Job aus dem Wochenrhythmus rauszugehen, in größeren Zyklen zu denken, ist eine andere Aufgabe. Aber anscheinend hat er Gefallen dran gefunden. Der Weg, die Richtung stimmt, Positivität ist zurück und dann ist natürlich ein sehr, sehr toller Job, muss man sagen. Das Aushängeschild dann Deutschland, guten Trainerstab um sich rum und viele gute Spieler, das muss man ja auch sagen, dass da was entstehen kann und dass er es für sich für ihn genauso anfühlt, dass man da auf einem guten Weg ist. Für mich war es auch etwas überraschend, aber ich freue mich über die Entscheidung. Ich glaube auch, die richtige Ausrichtung, einen Top-Trainer an der Stelle zu haben und ein gutes Zeichen.
Welche Rolle spielt, der Name ist ja erwähnt worden, Rudi Völler in dem Zusammenhang? Da wieder ein Team, eine Einheit
ganz zu großes formen. Weil Rudi ja einer ist, der die Menschen zusammenführt, der eine gute Stimmung erzeugt. Also Rudi ist da ganz, ganz wichtig. Und bei Julian Nagelsmann, dass er am Anfang gezögert hat und dass er am Anfang ja auch mal, wir erinnern uns, er hat ja mal Havertz linken Verteidiger spielen lassen. Das ist ja alles nicht ganz so glatt gegangen. Ja,
er war linker Joker, er war nie Verteidiger.
Na gut.
Linker Joker.
Also Bezeichnung der Rolle.
Hat sich aber nicht durchgesetzt.
Der Julian Nagelsmann ist ja ein schlauer Junge und der kann auch sich die Mannschaft anschauen. Und wir haben es gerade von Marco Rose gehört. Wenn ich Musiala und wenn ich Wirtz habe, dann kann ich schon mal meinen Vertrag bis 2028 verlängern. Denn da sind, glaube ich, die guten Leistungen und möglicherweise auch Titel eigentlich vorprogrammiert.
Es gibt ja 2 Punkte. Also der erste ist entscheidend bei Julian Nagelsmann, dass das Leistungsprinzip wieder ausgerufen hat. Mhm. Das war ja in vielen Turnieren eben nicht der Fall. Da wurde auf Altes nochmal zurückgegriffen und das passt schon und das geht noch. Und bei Rudi Völler einfach diese Fannähe, die er wieder hergestellt hat, die auch gekommen ist. Und ich glaube, das sind 2 entscheidende Faktoren. Und wenn du Julian Nagelsmann als Trainer hast und hast einen Rudi Völler im Rücken, na, ich sag mal, besser geht's ja nicht. Ne?
Und ehrlicherweise, diese Ambitionen, die er da auch äußert, hat er direkt nach der EM in der Pressekonferenz gesagt, shit, dass das jetzt 2 Jahre dauert, bis man Weltmeister werden kann. Jetzt hat er in Leipzig bei der 125-Jahr-Feier gesagt, wir wollen die Nations League gewinnen, wir wollen auch versuchen, Weltmeister zu werden, wir wollen auch Europameister werden. Es ist ja eigentlich erfrischend, dass man sozusagen auch mal wieder sagt, hey, wir haben die höchsten Ziele.
Absolut. Und die Jungs gehen da alle gerne hin. Die Spieler gehen da gerne hin. Das fällt auf fruchtbaren Boden. Wenn du in Deutschland wahrscheinlich eine Umfrage machst, auch oder hier allein im Saal, wer hatte im weiten Vorfeld zur EM Bock auf die Nationalmannschaft? Es waren nicht so viele. Und dann hat auf einmal mit einem so toll erfrischenden Fußball ist ein ganz schneller Stimmungsumschwung passiert. Jürgen Klopp wurde bei der Vorstellung von RB in Salzburg oder von Red Bull für das Weltunternehmen ja auch gefragt, was er davon hält. Und dann hat er gesagt, also ich meine, was Besseres gibt es ja kaum, dass jemand mit so wenigen schnellen Mitteln die Leute alle wieder abholt und jeder hier wahrscheinlich auch wieder im Saal Bock hat auf Nationalmannschaft, ist doch geil. Das ist ja das Entscheidende, darum kicken die und ich glaube, da sind wir auf einem super Weg.
Ja, aber, tolle. Aber, ich finde, tolles Signal für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Willst du jetzt Wasser in den Wein gießen?
Nein, überhaupt nicht. Okay. Ich will nicht nur meinen Verwunderung zum Ausdruck bringen, also nicht ganz ernst gemeint. Ja. Aber warum finden wir es gut, wenn Julian Nagelsmann sagt, wir wollen Weltmeister werden? Und warum finden wir es dann gut, wenn Freiburg sagt, wir vermeiden das und wollen gar nicht von oben?
Das kann ich dir genau sagen, kennst du bei der Bild nicht, das ist nämlich Realismus.
Hätte ich jetzt noch 3 Euro, würde ich wieder reingeben.
Hast du wirklich gar nichts mehr?
Aber Flo, habt ihr Anschlussprogramm geplant? Also du gegen Stefan noch ein bisschen Infight, Alfred und Martin und so. Wir können das ja fortführen eigentlich, oder?
Der ist keine Tradition.
Hat Perspektive. Zwischen Stefan und mich passt kein Blatt Papier.
Das sagst du.
Überlegst du mal, wer das gesagt hat früher, woher das Zitat ist. Wir machen noch mal eine kurze Unterbrechung und sind dann gleich zurück beim Stahlwerk. Doppelpass, bis gleich. Viel Erfolg beim Gewinnspiel. Schön, dass Sie noch dabei sind, meine Damen und Herren. Zum letzten Mal heute sage ich herzlich willkommen zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Ruth hat mittlerweile in der Runde Platz genommen. Und mit was möchtest du anfangen? Mit den Bewerbungen hier für die Runde oder mit den Spenden?
Die Bewerbung stelle ich hinten an.
Okay.
Wir haben nämlich tatsächlich einen Bewerber für den Sport 1 Doppelpass. Für die Runde könnt ihr dann gleich entscheiden, ob er kommen darf oder nicht. Ja. Ich starte einmal mit dem Hinweis, da werden wir nicht müde zu sagen, der Doppelpass geht auch auf Tour. Also Dopa und Tour vielleicht in ihrer Nähe gerne die Tickets dort bei der Adresse, die eingeblendet ist, dann auch bestellen. So, Spenden wie immer. Vielen Dank. Das soll nicht zu kurz kommen. Specki und sein Finndorfer, FC Goldberg aus Grafing, Metzger Stammtischsteppen Augsburg, FC Mertingen E2, Elektromeisterbetrieb Levent und Brown mit 77,77 Euro. Das scheint eine Glückszahl zu sein. VfR Moorhardt, Alte Herren, die drei Eidgenossen, TC Grafing, SG Weinbachtal, Urlberger Burm e.V. Helfen mit 300 Euro. Vielen Dank.
Wow.
SV Neutat, die Pink Ladies grüßen TSV Dachau. 6S lese ich da jetzt raus.
Kannst deine eigene Schrift nicht lesen.
Und zweimal Alfred und Steffel. Dankeschön.
Dankeschön.
Und jetzt kommt für die Bewerbung.
Ja.
Ich hab's mitgebracht. Kevin Großkreuz möchte unbedingt mal wieder kommen. Hat das im Podcast von Corny Küpper das Einspruch oder bist dafür?
Ich bin dafür.
Du bist dafür. Einmal kurz.
Wie ein paar Döner hier hinstellen, dann geht das.
Hört mal rein, wie sich das anhört.
Wie oft warst du jetzt da?
Ich war nur einmal.
Warst du einmal?
Ja, einmal erst.
Oder war ich einmal erst mit Effe?
Wird mal wieder Zeit, oder?
Ja. Sport 1. Was ist los? Wollt ihr mich nicht auch mal einladen?
So.
Für Bau was zu sagen.
Geil. Geil. Kevin Großkreuz lädt sich selbst in Doppelpass. Das ist doch schön.
Ob der nächste.
Also umso besser. Ich
was
würde sagen,
Effe. Daumen hoch, Daumen runter. Ja.
Effe ruft ihn nach der Sendung an. Also Kevin, wir haben dich ja hier schon auch auf unserer Instagram-Seite für den 2.2. schon eingeloggt. Komm gerne vorbei, ist dann nächste Woche. Der Anruf kommt von dir noch?
Ich glaube, du musst ihn noch mal erinnern, ja.
Ja, also er soll auf jeden Fall ohne Mütze kommen. Aber dann kann er gerne nächste Woche kommen. Ja. Super. Für eine Viertelstunde kann er machen.
Aber ich meine, falls sich noch jemand hier initiativ bewerben will, Jürgen Klopp, Hansi Flick und Co., wir sind bereit dafür.
Genau. Nur im richtigen Podcast einfach mal sein Interesse kundtun, dann wird man auch eingeladen. Sag mal, Dopa und Tour, heute schon, stimmt das?
Heute in Freiburg.
Du mit dir?
Jo. Doppelschicht heute. Ich werde gleich was für meinen CO2-Fußabdruck machen und mit Vollgas einmal quer durch den Süden Deutschlands. Okay. 19 Uhr in Freiburg, gibt auch noch Karten.
Okay. Jochen, wenn du nicht weißt, was du heute Abend machen sollst.
Ich habe übrigens auch noch 20 Euro. Und schönen Gruß an die alten Herren des ASV Prat.
Das ist in Südtirol, hast du mir gerade zugeflüstert.
Südtirol am Stilfser Joch, das sind Jungs, die in Südtirol sitzen und jeden einzelnen Doppelpass gucken. Und ich soll an dieser Stelle sagen, sie sind aktueller Weltmeister. Und zwar in der dritten Halbzeit.
So. Ah, verstehe.
Das Ding kommt hier rein.
Sehr gut, mach das.
Schöne Grüße nach Südtirol.
Und zu Ihnen nach Hause. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren beim Stahlwerk Doppelpass. Danke euch, Jochen. Jetzt noch genug Energie, um auch noch ein paar Transfers einzutüten? Oder natürlich, hast du alles natürlich verbraten heute?
Nee, es passt schon.
Okay, wunderbar. Vielen Dank für den Besuch. Ein bisschen Luft ist noch da. War wie immer sehr schön. Danke euch allen für heute. Nächsten Sonntag wieder ein Doppelpass. Ich hoffe, Sie sind dabei. Bis dahin, schönen Tag noch bei Sport1. Tschüss und auf Wiedersehen.